Dear brethren and sisters,
liebe Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zu dieser weltweiten Führerschaftsschulung. Wir freuen uns sehr, dass Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, bei uns ist und den Vorsitz führt. Ich wurde gebeten, diese Versammlung zu leiten. Weitere Mitwirkende sind Elder Dallin H. Oaks, Elder Richard G. Scott, Elder Robert D. Hales, Elder Jeffrey R. Holland, Elder David A. Bednar, Elder Quentin L. Cook, Elder D. Todd Christofferson und Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der Zwölf Apostel. Elder Craig C. Christensen und Elder Bruce D. Porter von den 70ern sowie die Präsidenten und Präsidentinnen der Hilfsorganisationen der Kirche. Als Anfangslied singen wir »Hoch auf des Berges Höhen«, Nummer 4 im deutschen Gesangbuch. Den Gesang leitet Schwester Vanya Y. Watkins und Bruder W. Herbert Klopfer spielt die Orgel. Danach spricht Bruder Tim Seidner aus dem Fall Stansbury Park Süd in Utah das Anfangsgebet.
Our dear Father in heaven,
we're grateful. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen können, um belehrt zu werden. Wir sind dankbar, dass wir den Segen genießen, im Evangelium zu dienen. Wir bitten dich, lass deinen Geist bei uns in dieser Versammlung sein und bei denen, die uns anleiten und führen. Bitte segne unsere Familien, wenn wir dienen, und lass uns bitte weiter vorwärts streben und im Evangelium tätig sein. Wir danken dir für deinen Sohn und das Opfer, das er für uns gebracht hat. Wir lieben dich und sagen all dies im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, Brother Seidner.
Vielen Dank, Bruder Seidner. Brüder und Schwestern, wir danken Ihnen, dass Sie mit uns zu diesem wichtigen Anlass zusammenkommen. Wir sind in vielen Gemeindehäusern in aller Welt versammelt. Wie Sie wissen, ist dies bereits die zweite weltweite Führerschaftsschulung, die uns helfen soll, die Richtlinien, Bestimmungen und Konzepte umzusetzen, die in den neuen Handbüchern der Kirche stehen. Die erste Schulung fand im November 2010 statt. Die Bild- und Tonaufzeichnung sowie die schriftliche Fassung dieser Übertragung finden Sie unter lds.org, Menu, Service, Serving in the Church. Wir kommen zwar aus vielen Ländern und sprechen eine Vielzahl von Sprachen, doch sind wir im Geist vereint durch einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Unser Wunsch nach Einigkeit kann durch die neuen Handbücher leichter erfüllt werden. Sie haben jetzt schon genügend Erfahrung damit gesammelt und wissen, wie nützlich sie sind. Außerdem wissen sie jetzt, was sie nicht wissen. Auch das ist nützlich. Die Führung kann darunter leiden, wenn derjenige, der führt, nicht weiß, was er nicht weiß. Sie sind jetzt aber so weit, dass Sie mehr lernen können. Wir hoffen, dass Sie in Ihrer heiligen Berufung sehr von diesen beiden Stunden profitieren werden. Es ist eine großartige Gelegenheit, von den Generalautoritäten und anderen führenden Amtsträgern der Kirche unterwiesen zu werden. Wir wissen aber auch, dass der Heilige Geist der eigentliche Lehrer ist. Wenn wir mit dem Geist im Einklang sind, können wir hier alle Offenbarung empfangen. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber der ersten Präsidentschaft der Kirche, ist unser erster Sprecher. Anschließend hören wir von Elder Delaney H. Oaks und Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der 12 Apostel.
I am grateful for the honor of being asked.
Ich bin dankbar, dass Präsident Thomas S. Monson mir bei dieser Übertragung die ehrenvolle Aufgabe zugeteilt hat, die er bei einem ähnlichen Anlass im November 2010 übernommen hatte. Nachdem ich über seine Worte bei der letzten Schulung sorgfältig nachgedacht und gebetet hatte, beschloss ich, mit dem anzufangen, womit er geendet hat. Er schloss mit den Worten: Meine Brüder und Schwestern, zu welcher Führungsposition Sie auch gerade berufen sein mögen, die neuen Handbücher werden von großem Wert für Sie sein. Es wird ein Segen für Sie und für alle sein, denen Sie dienen, wenn Sie sie lesen, verstehen und sich daran halten. Das bezeuge ich Ihnen. Er hat verheißen, dass die Handbücher für Sie von großem Wert sein werden, wenn Sie bestimmte Dinge tun. In den Heiligen Schriften wird der Begriff Schatz verwendet, um etwas zu beschreiben, was man liebt, was von bleibendem Wert ist und was inspiriert. Sie werden sich daran erinnern, was der Erlöser über eine Sache gesagt hat, die von großem Wert ist. Sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Das Handbuch wird für uns zu einem Schatz, wenn wir es nutzen, um anderen zu helfen, sich für den Weg zum ewigen Leben zu entscheiden. Dazu ist es da. Wenn Sie die Freude sehen, die das Evangelium den Menschen bringt, denen Sie dienen, und wenn Sie das liebevolle Wohlgefallen des Heilands spüren, werden Sie das Handbuch für das schätzen, was Sie dank ihm empfunden und getan haben. Und Sie werden bemerken, dass Sie immer wieder darauf zurückgreifen, weil Sie Licht spüren, wenn Sie lesen, verstehen und sich an das halten, was Sie daraus lernen. Das hat Präsident Monson dazu gesagt, wie man ein Handbuch zur Führung der Kirche nutzt. Lesen, verstehen und sich daran halten. Die meisten von Ihnen haben das bereits versucht. Sie haben etwas davon gelesen, möglicherweise alles, und viele von Ihnen mehrere Male. Sie haben versucht, es zu verstehen. Sie haben sich bemüht, sich daran zu halten, in Ihren Führungsaufgaben in der Kirche und in der Familie, bei Aufträgen vom Herrn, Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, auf dem Weg zum ewigen Leben voranzuhelfen. Die meisten von uns wären wohl gern noch etwas besser, wenn wir es recht bedenken. So ist es zum Beispiel für einen Bischof nicht leicht, einen Gemeinderat so zu leiten, dass sich alle freimütig beteiligen, einander wohlwollend und respektvoll zuhören und dann das Gefühl haben, dass sie inspirierte Führung erhalten haben. Oder vielleicht haben sie eine wichtige Aufgabe delegiert und später herausgefunden, dass der Auftrag nicht verstanden, angenommen oder erledigt worden ist. Aufgrund solcher Erfahrungen sind die meisten von uns auf diese zweite Chance gespannt, um herauszufinden, wie man das Handbuch effektiver nutzt. Ich habe einen ganz einfachen Vorschlag. Achten Sie auf Ideen heute, wie Sie und diejenigen, die Sie führen, Ihre Fähigkeiten verbessern können, Offenbarung zu empfangen und zu erkennen. Nur mit der Hilfe des Geistes werden Sie beim Lesen verstehen, was der Herr beabsichtigt. Nur durch den Geist werden Sie wissen, wie Sie das, was Sie im Handbuch lesen, umsetzen können. Nur mit der Hilfe des Geistes werden diejenigen, denen Sie eine Aufgabe übertragen, diesen Auftrag verstehen und wissen, wie Sie ihn erledigen können. Nur durch den Geist werden die Mitglieder eines Gemeinderats Übereinstimmung darüber erreichen, was der Herr möchte. Präsident Monson lebt uns vor, was Lesen bedeutet, wenn man im Namen des Herrn anderen dient und Führungsaufgaben wahrnimmt. Selbst unter dem enormen Zeitdruck, der, wie mir scheint, auf uns in der ersten Präsidentschaft lastet, bittet er, wenn in unserer Sitzung ein Dokument besprochen wird, darum, dass es vorgelesen wird. Manchmal haben wir es bereits gelesen, es mag Routine sein. Er jedoch möchte den Hintergrund zu der Angelegenheit wissen. In der Regel führt er dann einen gleichen oder ähnlichen Fall aus der Vergangenheit an. Er sagt, dass wir das Handbuch lesen müssen, um es gut nutzen zu können. Sein Beispiel zeigt mir, dass er damit meint, dass wir es mit dem Verstand durcharbeiten. Stellen Sie sich bei den Beiträgen heute darauf ein, dass Abschnitte des Handbuchs erneut durchgenommen werden, die Ihnen so vertraut vorkommen, dass Sie vielleicht gar nicht richtig hinhören. Mit der Hilfe des Geistes werden Sie jedoch neue Erkenntnisse gewinnen, die Ihnen und anderen zum Segen gereichen. Einige von Ihnen haben ein ganz anderes Problem. Statt dass Sie abschalten, weil Sie denken, dass Sie schon Bescheid wissen, ist Ihnen die Fülle der Gedanken und Worte aus den Handbüchern vielleicht zu viel. Sie fürchten vielleicht, dass Sie sich in einem entscheidenden Augenblick nicht mehr an das Wichtige erinnern können. Der Herr hat Ihnen Offenbarung verheißen, die Sie beim Zuhören beruhigen und führen wird. Hier sind seine Worte darüber, wie man Gedanken festhält, die man später brauchen wird. Sorgt euch auch nicht im Voraus, was ihr sagen sollt, sondern häuft in eurem Sinn beständig die Worte des Lebens auf wie einen Schatz. Dann wird euch zur selben Stunde das Maß eingegeben werden, das einem jeden zugemessen werden soll. Die Worte häuft auf wie einen Schatz beziehen sich auf die heiligen Schriften, gelten aber gleichermaßen auch für die Worte lebender Propheten und die Worte in den Handbüchern. Nur wenige von uns sind verstandesmäßig dazu in der Lage, sich aus 10 oder sogar 100.000 Wörtern, die wir gelesen oder gehört haben, genau an das zu erinnern, was wir gerade brauchen. Und doch ist uns allen gerade im richtigen Augenblick das zugekommen, was wir brauchten. So wie ich, haben Sie vielleicht auch bemerkt, dass mit den Worten, an die Sie sich erinnerten, auch Empfindungen einhergingen. So, als ob sie ebenso aus Ihrem Herzen wie aus Ihrem Verstand abgerufen wurden. Etwas Ähnliches haben Sie möglicherweise beim Auswendiglernen einer Schriftstelle oder eines Gedichtes oder eines Liedtextes erlebt. Wenn die Worte Ihr Herz bewegt haben, als Sie sie hörten, ist es leichter, sie auswendig zu lernen und sich daran zu erinnern. Das, was Sie heute hören oder lesen, können Sie leichter anhäufen wie einen Schatz, wenn es Ihr Herz berührt. Davon können Sie sich leiten lassen. Wenn Sie jetzt zuhören oder wann immer Sie sich bemühen, aus den Handbüchern zu lernen oder andere zu schulen, wie man die Handbücher gut nutzt. Sie können beim Lesen und Zuhören diese Frage im Sinn haben. Wie können diese Worte oder diese Gedanken jemandem helfen, der mir am Herzen liegt? Wenn Sie eine Antwort auf diese Frage spüren, haben Sie etwas in die Schatzkammer gelegt, aus der der Herr dann etwas nehmen wird, wenn Sie es brauchen, um in seinem Auftrag zu dienen oder zu führen. So ist es mir ergangen, als ich in Handbuch 2 eine Zeile in Kapitel 17, dem Kapitel über Einheitlichkeit und Anpassung, erneut gelesen habe. Dort heißt es, die Führungsbeamten lassen sich bei der Entscheidung über Anpassungen stets vom Geist leiten. Diese Worte folgen auf einen Satz, der Flexibilität bei der Besetzung von Ämtern in Hilfsorganisationen gewährt. Diese Worte mögen Ihnen nicht einprägsam erscheinen, mir aber schon, denn sie sind mir ins Herz gedrungen. Ich habe in Gedanken ein kleines Mütterchen in dem winzigen Zweig aus meiner Kindheit vor mir gesehen. Mein Vater war der Zweigpräsident. Er berief sie als Zweig-FHV-Leiterin. Sie war erst neu zur Kirche gekommen und hatte kaum Erfahrung. Sie wohnte weit entfernt von unserem Haus, wo der Zweig sich versammelte. Es waren nie mehr als 20 Anwesende da. Sie hatte kein Auto und konnte auch nicht fahren. Im Umkreis von 30 Kilometern von ihr wohnte kein Mitglied. Es gab nicht eine Schwester, die man als Ratgeberin für sie hätte berufen können. Mein Vater muss das lodernde Feuer des Glaubens in dieser Schwester erkannt haben. Jeden Sonntag nach der Abendmahlsversammlung in unserem kleinen Haus sprach sie als Besuchslehrerin mit den wenigen anwesenden Schwestern. In ihrem Wohnort, allein auf sich gestellt, gab sie den Armen und Bedürftigen Kleidung. Ihr Sohn fuhr sie jeden Sonntag zur Kirche und parkte draußen. Nach einem Jahr folgte er der Einladung meines Vaters und kam hinein. Er erlangte ein Zeugnis. Mein Vater taufte ihn und berief ihn als Leiter für die einzigen Jugendlichen im Zweig, meinen Bruder und mich. Er führte mit uns die eine Aktivität durch, an die ich mich noch erinnern kann. Holzhacken für die Armen. Weil ein Zweigpräsident die Gaben des Geistes hatte, erlebte ich in dieser winzigen Einheit die Fülle des Evangeliums. Und der Herr nahm die erforderlichen Anpassungen vor. Diese waren, wie es im Handbuch heißt, vorübergehend. Denn schließlich errichtete er in dieser kleinen Stadt zwei Gemeinden. Bald wird nur 50 Kilometer von dem Haus entfernt, in dem die kleine bekehrte Frau und ihr Sohn wohnten, ein Tempel stehen. Der Herr offenbarte einem Zweigpräsidenten nicht nur ihren tiefen Glauben, sondern auch, wie eine winzige Schar von Heiligen in die herrliche Zukunft führen konnte, die der Herr gestaltete. Es mag Ihnen unmöglich erscheinen, den Strom von Offenbarung zu erwarten oder auch nur zu erhoffen, den Sie bei Ihrer täglichen Arbeit brauchen. Er wird sich nicht ohne Glauben und Fleiß einstellen, aber es ist möglich. Mit dieser wahren Geschichte möchte ich Ihnen dies bezeugen. Sie hilft mir, wenn ich mich frage, ob ich die Heiligen Schriften besser nutzen kann, die Worte der lebenden Propheten oder die Handbücher, die uns beim Dienen helfen sollen. Folgender Bericht, von dem der Geist mir sagt, dass er wahr ist und dass es für Sie und für mich möglich ist, steht im 4. Kapitel des Buches Jakob im Buch Mormon. Darum forschen wir in den Propheten. Und wir haben viele Offenbarungen und den Geist der Prophezeiung. Und da wir all diese Zeugnisse haben, erlangen wir Hoffnung. Und unser Glaube wird unerschütterlich, so sehr, dass wir wahrhaftig im Namen Jesu gebieten können. Und selbst die Bäume gehorchen uns, oder die Berge, oder die Wellen des Meeres. Dennoch zeigt der Herr, Gott, uns unsere Schwäche, damit wir wissen, dass wir die Macht, dies alles zu tun, durch seine Gnade haben und durch seine große Herablassung gegenüber den Menschenkindern. Der Herr wird Ihnen helfen, in seinem Namen zu dienen und zu führen. Und das in größerem Maße, als Sie aus eigener Kraft vermögen. Das tut er, wenn Sie sich darum bemühen und beten, die Worte des Lebens zu verstehen und zu befolgen, die er Ihnen für diejenigen gibt, die er liebt und die Sie lieben. Die Ratsgremien, denen Sie angehören, werden zu Stätten der Offenbarung und der Einigkeit werden. Wer von Ihnen einen Auftrag erhält, wird durch den Geist wissen, was er tun und was er lassen muss, und er wird selbst an schwierigen Aufgaben Freude finden. Das und alles, was Sie heute lernen, wird für Sie möglich werden. Es übersteigt Ihre eigenen Fähigkeiten, aber nicht die des Herrn, dem Sie dienen und der Sie inspirieren und leiten wird. Ich segne Sie, dass Sie die Worte des Lebens von noch größerem Wert für Sie sein werden. Und dass ihnen die Fähigkeit, nach der sie streben, gewährt wird, damit sie anderen ein Segen sein können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir danken Präsident Henry B. Eyring für diese inspirierten Worte. Im Namen der ersten Präsidentschaft hat er erklärt, welchen Zweck Handbücher haben und wie wir sie verwenden sollen. Wir wollen in dieser Versammlung die Inhalte der Übertragung vom November nochmals bekräftigen, indem wir sie wiederholen und weiter veranschaulichen.
Jetzt hatte jeder, der diese Übertragung gerade ansieht, nahezu 3 Monate Zeit, um sich mit den Grundsätzen und Anweisungen in den neuen Handbüchern zu befassen und sie anzuwenden. Wir haben außerdem von Ihnen Fragen und sonstigen Mitteilungen zur Übertragung im November profitiert. Daher wird diese Schulung, wie immer, wenn man sich mit einem wichtigen Thema ein zweites Mal befasst, zu neuen Erkenntnissen führen und dazu, dass wir uns erneut verpflichten. Zu Beginn wiederholen wir die neue Erklärung zum Auftrag der Kirche, die in Abschnitt 2.2 des neuen Handbuchs zu finden ist. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wurde von Gott gegründet, um sein Werk zu unterstützen, nämlich die Errettung und Erhöhung seiner Kinder zustande zu bringen. Bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, einzelnen Familien den Weg zur Erhöhung zu ebnen, konzentriert sich die Kirche auf die von Gott vorgegebenen Aufgabenbereiche. Dazu gehört, Mitgliedern dabei zu helfen, nach dem Evangelium Jesu Christi zu leben, Israel durch Missionsarbeit zu sammeln, für die Armen und Bedürftigen zu sorgen und den Verstorbenen die Erlösung zu ermöglichen, indem Tempel gebaut und stellvertretend heilige Handlungen vollzogen werden. Bitte beachten Sie, dass in Handbuch 2 die wesentlichen Punkte für die Führerschaftsschulung bekräftigt werden. Dazu ist in Abschnitt 3.4 der Wortlaut abgedruckt. Zu Beginn heben wir die Aufgaben hervor, die allein denen zufallen, die die Priestertumsschlüssel innehaben, also Pfarr- und Missionspräsident sowie Bischof und Zweigpräsident. Ausschließlich diese Brüder und ihre Ratgeber haben Handbuch 1 erhalten. Denken Sie daran, dass es nicht vervielfältigt und nur an diejenigen weitergegeben werden darf, die befugt sind, es zu erhalten. Wir werden in dieser Übertragung nicht viel zu Handbuch 1 sagen. Darüber werden Sie im Koordinierungsrat und in Priestertumsführungsgremien mehr hören. Hier werden wir uns hauptsächlich mit Handbuch 2 befassen, das alle Mitglieder des Gemeinderats und deren Ratgeber in den Kollegien und Hilfsorganisationen erhalten haben. Was darin steht, soll allgemein zugänglich sein. Das ist eine wichtige Änderung in der Neufassung. Deshalb ist Handbuch 2 nach der Übertragung im November im Internet auf LDS.org bereitgestellt worden. Sie finden es in der Rubrik Serving in the Church, Dienst in der Kirche. Führungsbeamte und Lehrer, die etwas darin nachlesen müssen, können das dort tun. Wir fordern jeden, der ein Exemplar von Handbuch 2 erhält, auf, sich mit den allgemeinen Grundsätzen darin vertraut zu machen. Wir müssen außerdem die darin gründlich gegliederten Vorgaben als Nachschlagewerk nutzen und uns bei unserer Arbeit in der Kirche davon leiten lassen. Es muss jedem klar sein, dass dieses neue Handbuch die Richtlinien in früheren Handbüchern ersetzt. Bei der Übertragung im November hat Präsident Thomas S. Monson uns aufgefordert, das Handbuch zu lesen, es zu verstehen und uns daran zu halten, damit die Richtlinien, Bestimmungen und Programme der Kirche makellos bleiben. Wenn wir das tun, kommt uns eine inspirierte Aussage zugute, dass diese neuen Handbücher von großem Wert und ein Segen für einen jeden von uns sein werden. Wie wir es nun von Präsident Monson und Präsident Eyring gehört haben und wie in der Einleitung der Handbücher erklärt wird, können sie Offenbarung fördern, wenn man sie dazu nutzt, sich Klarheit über die Grundsätze, Richtlinien und Bestimmungen zu verschaffen und dabei nach der Führung des Geistes trachtet. Zitat Ende. Handbuch 2, also das Buch, das die meisten von Ihnen benutzen werden, ist auf die Errettung der Kinder Gottes und die Stärkung ihrer Familien ausgerichtet. Es beruht auf der Lehre und ist kürzer als das frühere Handbuch, denn bei vielen Themen wird darauf verzichtet, Regeln oder Anweisungen darzulegen. Stattdessen werden Grundsätze vermittelt, die inspirierte Führungsbeamte so umsetzen können, dass die Programme der Kirche entsprechend den Gegebenheiten vor Ort durchgeführt werden. Das ist in einer Kirche erforderlich, deren Mitglieder in vielen verschiedenen Ländern und Kulturkreisen leben. Ein Beispiel für Anweisungen, die sich auf Grundsätze stützen, finden Sie im umfassend überarbeiteten Abschnitt 18.6. Trauergottesdienste und Beisetzungen. Weiter hat man sich in Handbuch 2 um Vereinfachung bemüht, indem Programme der Kirche weniger komplex gestaltet werden und die Anzahl erforderlicher Versammlungen und Sitzungen reduziert wird. Die Vorgabe der ersten Präsidentschaft für dieses neue Handbuch lautete, ein wünschenswertes Gleichgewicht zwischen Einheitlichkeiten der Lehre und in den Grundsätzen einerseits und Spielraum für geringfügige Anpassungen bei manchen Themen, bei denen dies erforderlich ist, andererseits herzustellen. Wie Elder Bruce Porter in seiner Präsentation erklären wird, können daher die örtlichen Autoritäten bei einigen wenigen Programmen Anpassungen vornehmen, falls es die Gegebenheiten erfordern. Wie zum Beispiel in neueren Einheiten, also kleineren Einheiten wie die gerade von Präsident Eyring beschriebene, oder auch in geografisch großen Einheiten der Kirche. Gleichwohl wird durch das Handbuch nicht die Einheitlichkeit der Richtlinien, Bestimmungen, Programme aufgegeben, die in unserer weltumspannenden Kirche unabdingbar ist. Pfarrpräsident Bischof, die ja die Schlüssel innehaben, müssen diese Zielsetzungen verstehen und ihren Aufgaben, die in Handbuch 2 dargelegt sind, entsprechend nachkommen. Tatsächlich ist es so, wie Präsident Monson bei der Übertragung im November gesagt hat, das Handbuch gibt uns Sicherheit. Ein zentrales Anliegen in Handbuch 1 und 2 ist, das Arbeitspensum des Bischofs zu verringern. Zum Teil wird es dadurch erreicht, dass die Rolle des Gemeinderats und seiner Mitglieder aufgewertet wird, wie Sie bereits im November gehört haben. Und wir hoffen, dass Sie es seitdem auch erlebt haben, vertreten die Mitglieder des Gemeinderats nicht nur ihr Kollegium oder ihre Hilfsorganisation. Vielmehr bekommen sie zusammen mit ihren Ratgebern und ihrer Organisation gezielt Aufgaben übertragen, um dem Bischof in Belangen zu helfen, die die ganze Gemeinde betreffen. Bischöfe, jetzt haben Sie die Gelegenheit, sich Ihre Last zu erleichtern. Delegieren Sie an Mitglieder der Gemeinde und besonders an diejenigen, die dem Gemeinderat angehören. Zum Beispiel werden im neuen Handbuch die Aufgabenbereiche des ältesten Kollegiumspräsidenten und des Hohepriestergruppenleiters erheblich erweitert, damit sie den Mitgliedern, für die sie verantwortlich sind, sowohl in geistiger als auch in zeitlicher Hinsicht beistehen können. Um diese erweiterten Pflichten erfüllen zu können, muss das Ältestenkollegium unter Umständen einige Hilfsleistungen im zeitlichen Bereich, beispielsweise Hilfe beim Umzug, einschränken. Im November haben wir Wert darauf gelegt, dass jeder, der diese Übertragung gesehen hat, die drei neuen Kapitel am Anfang von Handbuch 2 sorgfältig liest. Sie sind Lehre der Kirche, beruhen auf den Heiligen Schriften und sind außerordentlich wichtig. Sie werden bemerkt haben, dass das erste Kapitel in Handbuch 2 den Titel »Die Familie und die Kirche im Plan Gottes« trägt. Die Familie steht an erster Stelle. Wie Präsident Boyd K. Packer bei der Übertragung im November betont hat, müssen wir Acht geben, dass unsere Mitglieder nicht so sehr mit kirchlichen Programmen, Abläufen, Gebäuden und Budgets beschäftigt sind, dass ihnen wenig Zeit für das Geistige bleibt, das in diesem Kapitel über die Familie und in den folgenden zwei Kapiteln Grundsätze des Priestertums sowie Führung in der Kirche Jesu Christi hervorgehoben wird. Die Familie zu stärken ist der Zweck der Kirche. Wir stärken die Kirche, damit sie ihren gottgegebenen Auftrag erfüllen kann, indem wir ihre Mitglieder und deren Familien stärken. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich bezeuge Ihnen, dass das, was bei dieser wichtigen Übertragung gesagt worden ist und noch gesagt werden wird, wahr ist und dass diese Handbücher durch Inspiration von Gott entstanden sind. Ich bete darum, dass wir vom Geist geführt werden mögen, wenn wir danach trachten und unsere Aufgaben in der Kirche erfüllen. Ich bezeuge, dass dies das Werk des Herrn Jesus Christus ist und dass wir in seinem Dienst stehen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Elder Quentin L. Cook wird nun über einige wichtige Themen zu uns sprechen, die wir besonders deutlich hervorheben möchten.
Wir freuen uns sehr darüber, wie die Führungsbeamten überall in der Kirche auf inspirierte Weise die Einführung der neuen Handbücher aufgenommen haben. In meinem Teil der Schulung möchte ich einige bedeutende Grundsätze deutlicher hervorheben und einige wichtige Sachverhalte in Handbuch 2 näher beleuchten. Wie Präsident Eyring und Elder Oaks uns so schön vor Augen geführt haben, gibt es drei Grundprinzipien, mit denen sich die wichtigsten Änderungen zusammenfassen lassen. Handbuch 2 beruht auf der Lehre, fördert den geistlichen Dienst und die Offenbarung und ermöglicht Flexibilität sowie Vereinfachung. Wie Elder Oaks gerade betont hat, wurden die Aufgaben des Pfahl- und des Gemeinderats erheblich erweitert. Einige Bischöfe haben gefragt, ob es eine klare Trennung zwischen dem gibt, was in der PFK-Sitzung und was im Gemeinderat besprochen werden soll. Eine allgemeingültige Antwort darauf finden Sie in Abschnitt 4.3 und 4.4. Das PFK kommt regelmäßig zusammen, um Belange des Priestertums zu besprechen, beispielsweise die Aufgaben der einzelnen Priestertumskollegien, heilige Handlungen und Segen, Berufung und Entlassung, Punkte im Zusammenhang mit Tempel- und Missionsarbeit oder die Anwendung der Disziplinarordnung der Kirche. Im Allgemeinen muss im PFK nichts besprochen werden, was auch Thema im Gemeinderat ist. Es kann jedoch nützlich sein, im PFK manche Punkte, die auf der Tagesordnung des Gemeinderats stehen, schon im Voraus anzusprechen. Andererseits werden im Gemeinderat üblicherweise Belange besprochen, bei denen Koordination und Erörterung nützlich sind und von denen die Gemeinde als Ganzes betroffen ist. Ausschlaggebend dafür, dass Offenbarung ungehindert fließen kann, ist, dass sich alle Ratsmitglieder, insbesondere die Schwestern, beteiligen. Der Bischof kommt vielleicht zu dem Schluss, dass am Ende der Beratung im Gemeinderat eine Entscheidung getroffen werden sollte. Vielleicht fühlt er sich aber auch inspiriert, die Entscheidung auf eine spätere Bischofschafts- oder PFK-Sitzung zu vertagen. Es ist keine klare Trennlinie zwischen diesen zwei Ratsgremien vorgesehen. Der Bischof kann sich jedoch an drei wichtigen Zielen orientieren, wenn er überlegt, ob er das PFK oder den Gemeinderat einsetzt. Erstens, die Last für die Bischofschaft verringern. Zweitens, sich der Ratsgremien bedienen, um mehr zu delegieren und mehr Offenbarung zu erlangen. Und drittens, Reglementierung vermeiden, die der Inspiration im Weg steht. Wir hoffen auch sehr, dass viel mit dem gesunden Menschenverstand und durch die Führung des Geistes entschieden wird. In Kapitel 6 geht es um die Wohlfahrtsgrundsätze. Es wird beschrieben, welchen Zweck das Wohlfahrtsprogramm der Kirche hat und wie die Bischofschaft und die Mitglieder des Gemeinderats zusammenarbeiten. Es gibt zwar keine Wohlfahrtssitzung mehr, die Wohlfahrtsgrundsätze jedoch sind von entscheidender Bedeutung und werden in diesem Handbuch stärker hervorgehoben denn je. Der Ältestenkollegiumspräsident, der HP-Gruppenleiter und die FAV-Leiterin arbeiten mit der Bischofschaft zusammen, um kurzfristigen und langfristigen Bedürfnissen im Bereich Wohlfahrt gerecht zu werden. Sie können viele Aufgaben delegieren, um dieses Ziel zu erreichen. Der Bischof kann die FAV-Leiterin zum PFK einladen, um vertrauliche Angelegenheiten im Bereich Wohlfahrt zu besprechen. In Kapitel 7 geht es um das melchisedekische Priestertum. Die Ältestenkollegiumspräsidentschaft und die Führungsbeamten der HP-Gruppe erhalten Weisung von der Pfahlpräsidentschaft und werden von beauftragten Mitgliedern des Hoherats geschult. Sie kommen auch regelmäßig mit dem Bischof zusammen, der ihnen Rat und Weisung erteilt. Eine der wichtigen Aufgaben, die uns jetzt für die Priestertumsführer vorschwebt, besteht darin, dass sie und erfahrene Mitglieder ihrer Kollegien sich vieler Probleme annehmen, darunter auch einiger Würdigkeitsfragen, die in der Vergangenheit allein Sache des Bischofs waren. Wenn ein Mitglied beispielsweise ein Pornografieproblem hat, kann der Bischof mit Zustimmung des betroffenen Mitglieds einen erfahrenen hohen Priester beauftragen, es ausgiebig zu beraten und sonstige Hilfe, die es brauchen mag, zu koordinieren. In Kapitel 8 geht es um das aaronische Priestertum. Ich möchte zwei Grundsätze erwähnen. Erstens, in erster Linie sind die Eltern für das geistige und körperliche Wohlergehen ihrer Kinder verantwortlich. Die Bischofschaft und andere Führungsbeamte des aaronischen Priestertums unterstützen sie dabei, treten in dieser Aufgabe aber nicht an ihre Stelle. Zweitens, da jetzt viele andere Aufgaben immer mehr delegiert werden, steht der Bischofschaft als Präsidentschaft des aaronischen Priestertums in der Gemeinde mehr Zeit dafür zur Verfügung, über die Jugendlichen zu wachen. In Kapitel 13 geht es um die Aktivitäten. Wie Ihnen ja jetzt bekannt ist, gibt es kein ständiges Aktivitätenkomitee mehr. Der Gemeinderat soll dafür sorgen, dass die in Kapitel 13 erläuterten Zwecke und Ziele erreicht und Aktivitäten früh genug im Voraus angesetzt werden. Einige Führungsbeamte des Priestertums und der Hilfsorganisation haben die Frage aufgeworfen, ob die ganze Last der Planung und Umsetzung von Aktivitäten nun auf ihnen ruht. Wenn eine Aktivität oder eine Veranstaltung für die ganze Gemeinde bestimmt ist, überträgt der Bischof die Zuständigkeit dafür normalerweise auf eine oder mehrere Organisationen, auf bestimmte Personen oder ein zeitweilig bestehendes Komitee, das unter der Leitung des Gemeinderats tätig ist. Wenn die Zuständigkeit den Führungsbeamten einer Hilfsorganisation oder eines Kollegiums übertragen wird, geht es dabei im Allgemeinen um Leitungsaufgaben. Die Führungsbeamten delegieren die Verantwortung für die Planung und Umsetzung der Aktivität fast immer an andere Mitglieder der Hilfsorganisation oder des Kollegiums. In Kapitel 13 stehen auch Anweisungen für die Planung von Aktivitäten und allgemeine Richtlinien für Pfahlaktivitäten, pfahlübergreifende Aktivitäten und Aktivitäten auf Gebietsebene. Präsident Monson ist sehr dafür, dass eine ausreichende Anzahl solcher Aktivitäten stattfindet. Er hat konkret darum gebeten, dass wir die Richtlinien und Bestimmungen am Anfang von Abschnitt 13.6 hervorheben, darunter die Unfallverhütung, dass erwachsene Aufsichtspersonen gebraucht werden und die Sicherheitsvorkehrungen. In Ihrer Eigenschaft als Führungsbeamter der Kirche müssen Sie sich mit diesen Richtlinien und Bestimmungen vertraut machen und dafür sorgen, dass sie befolgt werden. Der Kummer und die finanziellen Verpflichtungen, die in der heutigen Zeit mit jedem Unglück in der Kirche einhergehen, machen dies zu einer ernsten Angelegenheit. Kapitel 16 betrifft die alleinstehenden Mitglieder. Fast alle Einheiten für junge Alleinstehende befinden sich in Nordamerika. Die Präsidentschaft der 70er kümmert sich um die Umsetzung der Änderungen, die im Handbuch für diese Gemeinden und Zweige getroffen wurden. In weiten Teilen Nordamerikas und überall sonst in der Welt sind nur wenige JAE-Gemeinden nötig oder sinnvoll. Im Allgemeinen tun wir den jungen Alleinstehenden etwas Gutes, wenn wir sie in ihren regulären, auf einem geografischen Gebiet beruhenden Gemeinden belassen, wo die Priestertumsführer sie gut kennen und sie Berufungen erfüllen. Aber das allein reicht nicht aus. Wir müssen ihnen im Pfahl, auf pfahlübergreifender Ebene sowie auf Gebietsebene Aktivitäten anbieten, die ihren sozialen Bedürfnissen gerecht werden und zu Partnersuche und Heirat anregen. Das ist die bevorzugte Herangehensweise. In Kapitel 20 geht es um die heiligen Handlung des Priestertums und Priestertumssegen. Hinsichtlich der Mitwirkung von Vätern, die das melchisedekische Priestertum tragen, an heiligen Handlungen oder Segen sind vielleicht einige zusätzliche Hinweise nützlich. Weil die Aufgabe des Vaters von ewiger Tragweite ist, werden im neuen Handbuch der Pfahlpräsident und der Bischof ermächtigt, wenn sie vom Geist dazu gedrängt werden, Vätern, die nicht uneingeschränkt tempelwürdig sind, die Mitwirkung an heiligen Handlungen und Segen für Angehörige zu gestatten. Wenn der Vater beispielsweise darauf hinarbeitet, den vollen Zehnten zu zahlen oder seinen Pflichten in der Kirche oder im Priestertum besser nachzukommen, kann es ihn und seine Familie stärken, wenn er ein neugeborenes Kind segnet. In früheren Handbüchern war dies nicht gestattet. Die präsidierenden Führungsbeamten werden Inspiration brauchen und gerecht urteilen müssen, wenn sie entscheiden, ob dies angebracht ist. Eine solche Mitwirkung darf nur gestattet werden, wenn der betreffende Priestertumsträger keine schwerwiegende Sünde begangen hat, die noch nicht bereinigt ist. Wenn ein Vater, der das melchisedekische Priestertum trägt, nicht uneingeschränkt tempelwürdig ist, aber auch keine schwerwiegende Sünde begangen hat, die noch nicht bereinigt ist, ist es konkret gestattet, dass er seine Kinder segnet, seine Kinder tauft, seine Söhne zu Ämtern im aaronischen Priestertum ordiniert? Ein solcher Vater darf auch bei folgenden heiligen Handlungen mit im Kreis stehen, jedoch nicht als Sprecher fungieren: Konfirmierung seiner Kinder, Übertragung des melchisedekischen Priestertums auf seine Söhne, Einsetzung seiner Frau oder seiner Kinder. Abschließend möchte ich sagen, dass ich überzeugt davon bin, dass unsere Bemühungen, wie Präsident Eyring bezeugt hat, mit vermehrter Inspiration, Offenbarung und den Segnungen des Geistes verbunden sein werden, wenn wir diese Handbücher rechtschaffen in Ehren halten und nutzen. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
We will continue now with instruction from Elders Jeffrey R. Holland.
Wir werden nun von Elder Jeffrey R. Holland, Elder David A. Bettner sowie Elder D. Todd Christofferson, die ebenfalls im Kollegium der 12 Apostel angehören, geschult. Sie gehen auf drei wichtige Punkte im neuen Handbuch ein: Grundsätze des Priestertums, die Bedeutung der Priestertumskollegium sowie das Erlösungswerk in der Gemeinde und im Pfahl. Brüder und Schwestern, Elder Bettner, Elder Christofferson und ich freuen uns sehr, mit Ihnen an dieser Satellitenübertragung teilnehmen zu können. Wir haben gut zugehört. Die einleitenden Botschaften, die überbracht wurden, haben uns beeindruckt. Wir hoffen, dass auch Sie daran Freude hatten. Beim nächsten Programmpunkt werden wir drei uns ohne vorbereiteten Text ganz frei unterhalten. Wie Elder Nelson schon so freundlich angekündigt hat, wurden wir darum gebeten, zwei, drei konkrete Punkte anzusprechen, nämlich die Grundsätze des Priestertums, Kapitel 2 von Handbuch 2, das Erlösungswerk in der Gemeinde und im Pfahl in Kapitel 5. Und dann werden wir Kapitel 7 und Kapitel 8, das eine über das melchisedekische und das andere über das aaronische Priestertum, gemeinsam behandeln und zwischen beiden hin und her wechseln. Wir hoffen, dass wir dabei selbst das tun können, worum wir Sie bitten, nämlich für den Geist empfänglich sein. Wir beten darum, dass der Geist uns bei unserer Unterhaltung führen möge, genau wie Sie möchten, dass der Geist Sie inspiriert und leitet, wenn Sie die Handbücher eingehend lesen und in Ratsgremien und Führerschaftsversammlungen zusammenkommen. Es ist uns sehr wichtig, dass wir zeigen, dass wir unter demselben Einfluss stehen, den wir Ihnen wünschen, und danach handeln. Ich möchte wiederholen, was bereits gesagt wurde, und werde es immer wieder betonen. Der Einfluss des Geistes und Offenbarung haben natürlich Vorrang und den höchsten Stellenwert. Und zusätzlich haben wir jetzt diese beiden wunderbaren neuen Handbücher. Sie sind von großem Wert. Präsident Eyring und Präsident Monson haben sie so beschrieben und es passt für diese Handbücher ganz ausgezeichnet. Denken Sie jedoch daran, dass dies hier das letztlich bindende Handbuch der Kirche ist, dass Gott gesprochen hat und uns sehr viel offenbart hat, worauf wir Anspruch haben und wonach wir uns, wenn wir die Kirche führen und verwalten, richten sollen. Achten Sie also darauf, dass die Heiligen Schriften für Sie, genau wie für uns, ein Teil des Handbuchs sind und die Grundlage für alles bilden, was wir als ein Handbuch der Kirche bezeichnen würden und jetzt mit Handbuch 1 und 2 bekräftigen. Elder Batten, Elder Christofferson, so wie wir es von unseren Amtsbrüdern gehört haben und unseren guten Zuhörern nahebringen möchten, handelt es sich hier um eine Mischung aus Offenbarung und Führung des Geistes einerseits und konkreten Hinweisen in diesen Handbüchern andererseits. Ich bin vor kurzem auf eine Aussage des Propheten Joseph Smith gestoßen. Sicher nicht zufällig, meine ich, die meine Einleitung gut abrundet, ehe wir dann zur eigentlichen Gesprächsrunde kommen. Er sagte einmal, wir erfragen von Gott niemals eine besondere Offenbarung, außer es sei der Fall, dass es noch keine frühere Offenbarung gibt, die auf den Fall anwendbar wäre. Das ist eine wunderbare Aussage darüber, wozu es die Handbücher gibt und wie die Verbindung zwischen den Handbüchern und eigener Offenbarung und Führung für jede Einheit und besonders für die Familie aussehen soll. Fangen wir an. Elder Bertner und dann Elder Christofferson, fangen wir an. Was möchten Sie sagen? Was möchten Sie den Zuhörern über diese drei neuen einleitenden Kapitel sagen? Wir haben ein Kapitel über die Familie im Plan Gottes, ein Kapitel über die Grundsätze des Priestertums und ein Kapitel über die Führung in der Kirche Jesu Christi. Elder Bettner, Elder Christofferson, bitte.
Bei meinen Aufträgen seit der Übertragung im November habe ich die Führungsbeamten im Priestertum und in den Hilfsorganisationen gefragt, wenn es nach Ihnen ginge, über welche Themen sollten wir bei dieser Übertragung sprechen? Was empfehlen Sie? Eine Antwort, die ich fast überall bekam, war eine Warnung, nämlich, dass die Mitglieder diese ersten drei Kapitel einfach nur überfliegen. Sie sehen sich vielleicht die Überschrift an und denken, ach, das kennen wir ja schon. Daher nehmen sie sich gleich die Verfahrensfragen und Einzelheiten in anderen Kapiteln vor. Die Reihenfolge ist hier aber von ganz wesentlicher Bedeutung. Wenn wir uns also vor Augen halten, dass es in den ersten Kapiteln um den Plan und die Familie, das Priestertum, welche Rolle es im Plan spielt und um die Führung der Kirche geht, sollten wir die Mitglieder vielleicht ermahnen, zuerst diese Kapitel eingehend zu lesen und nicht anzunehmen, sie wüssten bereits alles, weil sie es schon so oft gehört haben. Das wäre wohl ein Fehler.
Hervorragend. Elder Christofferson?
Neben der Reihenfolge spielt auch der Zusammenhang eine große Rolle. Diese Kapitel liefern wirklich den Gesamtzusammenhang für alles, was sich daran anschließt. Wenn man sich also nur mit den Einzelheiten beschäftigt, wie Sie gesagt haben, Elder Bettner, geht der Zusammenhang verloren, wo es hineinpasst, warum es dort steht, warum es wichtig ist und wie alles zusammengehört. Diese Kapitel stehen am Anfang, weil sie einfach dorthin gehören. Man muss erst diese Grundlage legen, damit man alles Weitere in den richtigen Zusammenhang bringen kann.
Großartig. Man kann wohl durchaus sagen, dass wir seit der Übertragung im November auf unseren Reisen einige angeregte Gespräche mit Mitgliedern geführt haben. Einige haben vorgeschlagen, geben Sie doch einfach eine Übersicht, was im alten Handbuch stand und was im neuen steht, und schreiben Sie das nebeneinander in zwei Spalten, damit wir auf einen Blick sehen, was jetzt anders ist. Das wäre aber ein Fehler. Ich muss daran zurückdenken, als ich noch Lehrer war und die Schüler immer fragten, Bruder Holland, um welche Kapitel geht es in der Arbeit wirklich? Den Mitgliedern der Kirche sagen wir also, wir werden nicht genau erläutern, welche Abschnitte auf welchen Seiten geändert wurden. Vertiefen Sie sich in diese Handbücher, erfreuen Sie sich an ihnen, schätzen Sie sie und handeln Sie dann danach. Wir halten es so, wir fordern Sie auf, es uns gleich zu tun.
Ich möchte kurz etwas anmerken. Was Sie gesagt haben, deutet an, dass diese Handbücher in geistiger Hinsicht anspruchsvoller sind. Sie beruhen auf Grundsätzen und es gibt weniger Beispiele, wie man etwas umsetzen kann. Daher werden wir alle in unseren Aufgaben geistig mehr gefordert und uns wird mehr abverlangt. Für die Führungsbeamten des Priestertums und der Hilfsorganisation in der ganzen Kirche ist somit die Messlatte höher angesetzt.
Damit haben Sie auf den Punkt gebracht. Wir wurden gebeten, über Kapitel 2 zu sprechen, die Grundsätze des Priestertums, um einen Einstieg zu finden. Ich möchte Sie im Sinne von Elder Oaks Aufforderung, nämlich sich ins Gedächtnis rufen, wiederholen, davorheben, darauf hinweisen, dass wir nun ein wenig über die Grundsätze des Priestertums sprechen werden. Aber von Anfang an, und das gilt auch für die weiteren Kapitel, betrifft nahezu alles, was wir über die Grundsätze des Priestertums sagen, auch das Zuhause und die Familie, und kann auf den Einzelnen, die Kollegien und die Einheiten bezogen werden. Beziehen Sie also bitte alles, was Sie hören, auf Ihre Familie, auf sich selbst und auf andere, auch wenn wir zunächst über das Priestertum an sich sprechen werden. Was wissen eine Frau oder ein Kind, die nicht mit Ehemann oder Vater die Versammlung des Priestertumskollegiums besuchen, über das Priestertum? Was bekommen Sie zu Hause mit? Was sehen Sie in dem Mann oder Vater, wenn er sich sozusagen gerade nicht in der Priestertumsversammlung befindet? Wie soll das Priestertum zu Hause zur Geltung kommen?
Durch einen Mann, der Kraft seines Priestertums rechtschaffen über seine Familie präsidiert und dafür sorgt, dass sie alles hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht, wie es in der Proklamation zur Familie erklärt wird. Dies tut er mit Milde, Sanftmut und mit ungeheuchelter Liebe.
Hervorragend.
Mir gefällt die Aussage in Kapitel 2, wo es heißt, dass der Vater der geistige Führer der Familie ist.
Ja, das ist eine wirklich gute Aussage.
Manchmal bekommen wir mit, dass eine Schwester sich nicht unbedingt beschwert, aber einfach traurig ist, dass ihr Mann, der Vater, diese geistige Führung nicht übernimmt und es ihr überlassen bleibt, die Familie zum Familienabend, Familiengebet oder Schriftstudium zusammenzurufen. Die Schwestern sehnen sich aber danach, dass der Mann das tut, und das gehört zu den Grundsätzen des Priestertums, die im Handbuch verankert sind, die Führung zu übernehmen.
Großartig. Wir dürfen in dieser Hinsicht niemals sprunghaft oder in irgendeiner Weise hochmütig oder gedankenlos sein. Aber ich gehöre zu denen, die der Meinung sind, dass wir zu Hause mehr Segen spenden sollten, als wir es tun. Manche Väter erteilen vielleicht zu Beginn des Schuljahres einen Segen. Sicher geben wir auch einen Segen, wenn jemand krank ist. Ich frage mich jedoch, ob der Herr nicht möchte, dass wir das öfter tun. Ganz bestimmt, wenn jemand einen Segen braucht und in schwierigen Zeiten, aber vielleicht auch, damit die Familie geistig stark bleibt und geistig gesinnt ist.
Mir gefällt, dass wir aus dem Handbuch lernen und daran erinnert werden, uns um diejenigen zu kümmern, bei denen es keinen Priestertumsträger zu Hause gibt.
Ganz bestimmt. Ich bin überzeugt, dass der Welt die Macht des Göttlichen noch mehr kundgetan werden muss. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Wunder. Jede Familie, jede Ehe, jedes Kind, jedes Wohnviertel, jeder Schulbezirk, jedes Land. Ich kenne niemanden, der keine Hilfe braucht. Was wir brauchen ist, dass sich die Macht des Göttlichen kundtut. Und das ist eine Aufgabe des heiligen Priestertums.
Es geht nicht darum, ein Programm durchzuführen oder eine Organisation zu verwalten. Das ist zwar notwendig, reicht aber nicht aus. Dies ist das Erlösungswerk. Wenn Sie sich die heiligen Handlungen und Bündnisse vor Augen halten, fragen die Priestertumsführer richtigerweise, welche heilige Handlung braucht diese Person oder Familie als nächstes und wie können wir bei der Vorbereitung helfen? Vor allem stellen sich Eltern die Frage, welche heilige Handlung brauchen unsere Kinder oder wir? Und wie können wir unseren Kindern am besten helfen, sich darauf vorzubereiten? Oder wie können wir uns darauf vorbereiten, diese heiligen Handlungen und Bündnisse zu empfangen?
Das ist eine wunderbare Überleitung zu Kapitel 5 mit dem Titel Das Erlösungswerk. Wir haben über die Erlösung gesprochen, die Erlösung der Familie, des Einzelnen, ja die Erlösung jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes. Das ist unsere Aufgabe. Das Sühnopfer umfasst das alles. Wir sind sehr dankbar für Johannes den Täufer und für Petrus, Jakobus und Johannes und viele weitere Propheten, die gekommen sind, um Priestertumsschlüssel zu überbringen. Das bleibt mit Gewissheit eines der prägnantesten Kennzeichen, eines der wichtigsten Merkmale der wahren Kirche. Dass wir dieses Priestertum empfangen haben und diese Vollmacht und Macht für ganz Zion ausüben, für alle Männer, Frauen und Kinder. So funktionieren die Kirche, die Familie und die Erlösung. Nun, in diesem neuen Kapitel 5 haben wir zusammengefasst, was zuvor auf verschiedene Kapitel und Überlegungen aufgeteilt war. Wir haben über Bekehrung oder Missionsarbeit oder die Sammlung Israels gesprochen. Das wurde gewissermaßen voneinander abgegrenzt. Dann gab es da noch die Aktiverhaltung und die Aktivierung, die Tempelarbeit und alles rund um die Genealogie. Ein weiterer Punkt war das Lehren. All das, was früher im Handbuch 5 verschiedene Punkte ausgemacht hat, wurde in einem Kapitel zusammengefasst. Was denken Sie darüber, Elder Bettmer, dass wir das alles zusammenführen?
Wenn wir uns auf das Erlösungswerk konzentrieren und den Menschen in geistiger Hinsicht dienen, vereinen wir alles in Christus. Wenn wir hingegen Programme durchführen und eine Organisation leiten, teilen wir das auf, konzentrieren uns nur auf eine Sache und verlieren uns letztlich in Einzelheiten. Paulus sagte, dass in dieser Evangeliumszeit, der Evangeliumszeit der Fülle, alles in Christus vereint werden würde. Es gibt letztlich nur ein Werk. Die Missionsarbeit besteht darin, Menschen das Evangelium zu verkünden, die noch keine Bündnisse eingegangen sind. Die Toten zu erlösen bedeutet, ihnen die heiligen Handlungen und Bündnisse zu ermöglichen. Die Heiligen Vervollkommenen heißt, alle aufzufordern, ihre heilige Handlungen und Bündnisse in Ehren zu halten. Es ist die gleiche Arbeit in unterschiedlichen Bereichen, aber es ist ein Werk. Wenn wir uns wirklich darauf konzentrieren, geistlich zu dienen, vereinen wir alles.
Es ist natürlich eine Sache, Punkte in einem Kapitel zusammenzufassen. Aber wie sieht es mit einem Ratsgremium aus? Was bedeutet das für einen Gemeinde- oder einen Pfarrrat? Nun, vielleicht nehmen wir für unsere Zwecke hier doch den Gemeinderat als Beispiel. Was vermittelt uns das über Einigkeit und dazu, dass man jeden einbeziehen soll und dass wir alle an einem Strang ziehen? Fällt Ihnen da was ein?
Der Gemeinderat steht eindeutig für alle Mittel und Möglichkeiten, die die Kirche als Institution und Organisation nutzen kann, damit all dies zu Hause und in der Welt umgesetzt werden kann. Der Gemeinderat bildet den Rahmen, wo die Offenbarung empfangen werden muss.
Das hat, wie ich meine, auch etwas ganz Praktisches zur Folge. Wenn man an einem Gemeinderat teilnimmt, können sich die PV-Leiterin oder der JM-Leiter nicht einfach ausklinken. Sie können nicht sagen, wir sprechen gerade über Missionsarbeit, das betrifft mich nicht. Die Missionsarbeit betrifft jeden. Die Tempelarbeit betrifft jeden. Man kann sich nicht einfach nur für die Altersgruppe interessieren, für die man zuständig ist, und sich nur darauf konzentrieren. Man macht sich gemeinsam mit allen über die Aspekte des Erlösungswerks Gedanken, auch wenn man vielleicht einen besonderen Auftrag oder eine besondere Aufgabe hat. Ich kenne einen guten Bischof, der die PV-Leiterin fragte, wie helfen Sie den Priestern, sich auf eine Mission vorzubereiten? Sie sah den Bischof an nach dem Motto, das macht doch nicht ich, das ist die Aufgabe der jungen Männer. Aber der Bischof sagte sehr freundlich, nein, das ist auch Ihre Aufgabe. Können Sie nicht einen jungen Mann im Alter der Priester bitten, in einer PV-Klasse Zeugnis zu geben und ihm dadurch helfen, sich darauf vorzubereiten, ein würdiger Vollzeitmissionar zu werden? Das ist vielleicht nichts Weltbewegendes, aber wenn wir uns so darauf versteifen, dass wir nur für die Kinder von 3 bis 12 oder die jungen Damen von 12 bis 18 zuständig sind, fällt uns so etwas meistens nicht ein. Wir sind für jeden verantwortlich und können beim Erlösungswerk mithelfen.
Wir sollten auch daran denken, dass die Mitglieder eines Ratsgremiums nicht nur die Fähigkeiten ihrer derzeitigen Berufung einbringen, sondern alle Erfahrungen, die sie in früheren Berufungen in der Kirche und ganz allgemein gesammelt haben. ob ein Punkt, der gerade behandelt wird, nun etwas mit ihrer Berufung zu tun hat oder nicht. Alle sind für die gesamte Tagesordnung verantwortlich. Es wäre auch hilfreich, wenn die Ratsmitglieder dem Bischof Punkte für die Tagesordnung vorschlagen. Punkte, die im Gemeinderat besprochen werden sollen. So muss nicht immer er alleine die Tagesordnung festlegen und das Gespräch leiten, sondern kann ein paar Vorschläge vorlegen.
Elder Christopherson hat ja gerade etwas gesagt, was auch Elder Bednar bekräftigt hat und eigentlich schon von Elder Oaks angeführt wurde. Und wir wiederholen das hier ganz bewusst, dass ein wesentlicher Punkt, ein Leitgedanke und eine Hoffnung dieser neuen Handbücher darin besteht, dem Bischof Arbeit abzunehmen, dass er Aufgaben delegiert und man gemeinsam etwas arbeitet. Wir haben bisher darum herumgeredet, aber ich glaube, es schadet nicht, das Wort delegieren tatsächlich auszusprechen.
Es gibt eine Geschichte über einen Bischof, der jeden Mittwochmorgen um 6 Uhr zum Bahnhof ging und zusah, wie der Zug losfuhr. Jemand fragte ihn: Bischof, warum machen Sie das? Warum stehen Sie so früh auf und gehen zum Bahnhof? Er entgegnete: Ach, es tut mir einfach gut, wenn ich sehe, wie sich etwas bewegt, was ich nicht auch anschieben muss.
Es gibt viele Bischöfe, die einfach müde sind. Aber wir wachsen, wir entwickeln uns, wir lernen es besser zu machen. Noch eine letzte Bemerkung, bevor wir zu ein, zwei abschließenden Aussagen über die Priestertumskollegien kommen. Warum steht der Abschnitt über das Lehren in diesem Kapitel das Erlösungswerk? Die Missionsarbeit, Tempelarbeit und Aktiverhaltung, an diese Themen haben wir sicher alle gleich gedacht. Nun gehört auch das Lehren dazu. Haben Sie eine Idee, warum das so sein könnte?
Der geistliche Dienst erwächst aus dem Plan, dem Priestertum und der Führung der Kirche. Und führen heißt lehren. Präsident Hinckley hat das immer wieder betont. Man kann das eine nicht vom anderen trennen. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass alles vereint wird.
Wir machen von den Methoden Gebrauch, die der Herr vorgegeben hat. Und vieles davon bezieht sich auf unser Verhalten, darauf, dass wir unser Leben und Wirken an Geistigem ausrichten und auf die Worte, die wir wählen. Unser beinahe einziger Beweggrund ist, Menschen zu inspirieren. Präsident Hinckleys Aussage, das Lehren sei der Wesenskern der Führung der Kirche, ist sozusagen unser einziges Instrument. Wir bezahlen niemanden, wir kürzen niemanden den Lohn, wir tun nichts dergleichen, so etwas für uns nicht von Belang. Wir wollen noch etwas zu den Kollegien im melchisedekischen und im aaronischen Priestertum sagen. Elder Christopherson, was möchtest du über das Kollegium sagen? Wir haben das bereits angedeutet, als wir über Einigkeit, also auch über Brüderlichkeit gesprochen haben. Was möchten Sie noch dazu sagen?
Mir gefällt, was im Handbuch über das Dienen steht und wie wir uns umeinander kümmern sollen. Es werden beispielsweise die jährlichen Unterredungen von Seiten des Kollegiumspräsidenten erwähnt. Es ist davon die Rede, wie das Kollegium oder die Gruppe sich im Bereich Wohlfahrt um die Brüder und deren Familie und andere kümmern kann, für die sie als Kollegium zuständig sind. Es wird der erste Sonntag im Monat erwähnt, wo zumindest ein Teil der Zeit für organisatorische Belange aufgewandt wird und man sich gezielt mit den Aufgaben des Kollegiums beschäftigt. All dies trägt zur Einigkeit innerhalb eines Priestertumskollegiums bei, wenn die Brüder einander helfen und dienen. So werden aber auch die Werke des Priestertums zu Wege gebracht, über die wir zu Beginn gesprochen haben. Also, dass man sich der geistigen und nicht nur der zeitlichen Bedürfnisse der Kirche und der Familienmitglieder annimmt.
Elder Bednar?
Bei der Übertragung im November und auch heute lag wiederholt der Schwerpunkt auf den zusätzlichen Aufgaben des Ältestenkollegiums und der HP-Gruppe. Und ich möchte auch die Kollegin des aaronischen Priestertums hinzufügen. Wenn es darum geht, die Messlatte höher anzusetzen, bedeuten diese zusätzlichen Aufgaben ganz einfach, dass die Brüder, die im jeweiligen Kollegium die Schlüssel innehaben, sich mehr anstrengen müssen. Sie müssen lernen, was die Schlüssel sind und wie sie funktionieren. Das sieht man ganz gut bei den Kollegien des aaronischen Priestertums. Nur sehr wenige junge Männer haben auch nur die leiseste Ahnung, was Priestertumsschlüssel sind. Ich glaube, das trifft auch auf viele Kollegien des melchisedekischen Priestertums zu. Es geht nicht nur darum, dass man organisatorisch tätig ist. Es geht um die Schlüssel. Die Schlüssel sind das Recht darauf, Weisung für die Arbeit des Priestertums zu geben. Dieses Recht ruht auf einem 12- oder 13-jährigen Jungen, der die Schlüssel empfängt. Er wird von einem Mitglied der Bischofschaft und von einem Ratgeber in der JM-Leitung unterstützt, aber dieser Junge hält die Schlüssel inne und wir sollten ihn lernen lassen, das Amt auszuüben, zu dem er berufen ist. Die führenden Brüder in einem Kollegium haben also Schlüssel empfangen und wenn sie mehr leisten und bessere Ergebnisse erzielen und die Kollegien größer werden, geschieht dies, weil die Schlüssel in Ehren gehalten und ausgeübt werden.
Die Mitglieder verstehen nicht so gut, was die Schlüssel bedeuten. Es wird auch nicht sehr viel darüber gesprochen. Die Mitglieder wissen es nicht genau, nicht einmal die Priestertumsträger. Die Priestertumsträger sind sich oft nicht sicher, was das bedeutet. Wir können einen gewaltigen Schritt nach vorn machen, wenn wir uns ein wenig mehr in die Heiligen Schriften vertiefen. Ich muss an diese Verse aus Abschnitt 107 denken und wir kommen damit langsam zum Ende. Das melchisedekische Priestertum hat das Recht auf die Präsidentschaft inne und hat Macht und Vollmacht über alle Ämter in der Kirche, um in geistigen Belangen zu amtieren. Hohe Priester haben das Recht, in geistigen Belangen zu amtieren. Da steht in Vers 8 und 10 und in Vers 12 steht, hohe Priester und Älteste sollen in geistigen Belangen amtieren. Vers 18, die Macht und Vollmacht des melchisedekischen Priestertums ist es, die Schlüssel aller geistigen Segnungen der Kirche inne zu haben. Vielleicht bin ich etwas begriffsstutzig, aber ich erkenne hier einen Grundgedanken. Ich entnehme hieraus, dass wir im Kollegium und unter den Priestertumsträgern nicht genug über die eigentliche geistige Mission des Priestertums gesprochen haben. Die zeitlichen Belange und sonstigen Hilfsleistungen ergeben sich dann von ganz allein, auch wie man die Kirche führt und verwaltet. Mir gefällt jedoch, was der Herr so erhaben und schön und mit erlösender Macht gesagt hat, nämlich, dass das Erlösungswerk durch das Priestertum zu Wege gebracht wird. Kommen wir zum Schluss. Elder Christophersen, ein letztes Wort für unsere Zuhörer. Elder Bettner übernimmt dann die Schlussworte.
Ich möchte erwähnen, was hierin der Pfarrpräsidentschaft und den Hohen Räten aufgetragen wird. Sie sind dafür zuständig, die Kollegien des aaronischen Priestertums indirekt und ganz direkt die Kollegien des melchisedekischen Priestertums, über die sie präsidieren, die Hohen Priester und die Ältesten oder, wie es im Buch Lehre und Bündnisse heißt, die ortsständigen geistlichen Diener, zu schulen. So können sie der Berufung, der Vollmacht, die sie vom Herrn bekommen haben, gerecht werden. Sie nehmen diese Aufgabe nicht nur an, damit der Bischof sich auf das konzentrieren kann, was ihm allein vorbehalten ist, vor allem die jungen Leute, sondern weil dies das Erlösungswerk ist. Dort spielt es sich ab. Dort kommen die Schlüssel zum Tragen. Dort werden die Verordnungen und Bündnisse zugänglich gemacht. Die Schlüssel, die zu alledem die Tür öffnen. Wir sind, wie ich bereits gesagt habe, auf den Schultern der Pfarrpräsidenten und Bischöfe so weit gekommen, wie wir nur konnten. Das melchisedekische Priestertum muss seine ganze Kraft entfalten, damit wir auf eine neue Ebene gelangen und in der Zeit, die uns verbleibt, alles Nötige
vollbringen. Danke, Elder Bettner.
Eine besonders aufschlussreiche Antwort erhielt ich, als ich die Frage stellte, was erhoffen Sie sich von dieser Übertragung, die auf der Schulung vom November aufbaut? Eine junge Ehefrau und treue Schwester sagte daraufhin, wenn es nach mir ginge, würden die Mitglieder der Kirche erkennen, dass sich dieses Handbuch weniger auf die Organisation der Kirche auswirkt, sondern mehr auf die Familie. Es steht fast überall zur Verfügung. Denken Sie einmal daran, wie sich das auf die Ratsgremien auswirkt und auf die Familie, wenn wir den Inhalt, die Reihenfolge der Kapitel und deren Zusammenhang betrachten. Welch ein Segen ist es doch, dass es im ersten Kapitel um den Plan und die Familie geht. Dort wirkt sich das Handbuch am meisten aus und hat die größte Anwendbarkeit.
Wunderbar. Einige der eindringlichsten Worte unserer Evangeliumszeit sprach der Erlöser der Welt zu einem verunsicherten und vermutlich verängstigten 14-Jährigen, als er diese Evangeliumszeit einläutete. Als Antwort auf Joseph Smiths Frage sagte der Herr selbst, es gebe ein großes Problem. Es gab zu jener Zeit in jenen Tagen ein Problem, weshalb die Wiederherstellung erforderlich war. Es bestand darin, dass sich die Menschen dem Herrn mit den Lippen nahten, ihr Herz aber fern von ihm war. Sie verkündeten Menschengebote als Lehre und hatten zwar eine Form von Gottesfurcht, leugneten jedoch deren Macht. Dann erschien der Erlöser. Der Vater und der Sohn erschienen. Die Propheten erschienen Joseph. Und dieser hat uns den Gedanken weitergegeben, dass wir neben dem, was wir sagen, auch unser Herz darbringen müssen. Und dass mit dem, was äußerlich erkennbar ist, auch Macht einhergehen muss. Die Macht, von der wir in dieser wahren Kirche sprechen, ist die Macht des Priestertums. Wenn wir unser Herz mit dem Priestertum des Himmels vereinen, können wir die Welt verändern. Dazu sind wir aufgefordert. Wir schätzen und achten Sie. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Amen.
Danke, Brüder. Vielen Dank für diese äußerst hilfreichen Hinweise. Stehen wir doch nun für einen Moment auf. Gerade so lang, dass wir unsere Beine daran erinnern können, dass sie nicht nur dekorativ sind, sondern auch nützlich. Stehen Sie sich hin, bewegen Sie die Arme, Ihre Beine, lassen Sie Ihre Finger ausruhen. Während Sie stehen bleiben, möchte ich Sie daran erinnern, dass die Handbücher uns helfen, einig zu sein im Werk des Herrn. Was die Lehre betrifft, die Bündnisse, die Richtlinien und Bestimmungen, die von der ersten Präsidentschaft und den 12 Aposteln vorgegeben sind, was das betrifft, weichen wir nicht vom Handbuch ab. Anpassungen sind möglich für andere Bereiche, um den örtlichen Gegebenheiten gerecht zu werden. Wenn Sie sich nun wieder setzen, wird unser nächster Sprecher, Elder Bruce D. Porter von den 70ern, dieses Thema für uns erörtern.
Elder Porter kann heute leider nicht bei uns sein, um zu uns zu sprechen. Ich bin Elder Zwick von den 70ern und wurde gebeten, seine Botschaft vorzutragen. Ich habe den Auftrag, über Kapitel 17 Einheitlichkeit und Anpassung zu sprechen. Da sich die Kirche zu einer riesigen internationalen Organisation entwickelt hat, mit Mitgliedern in über 170 Ländern, stehen überall Führer der Kirche vor unzähligen einzigartigen Situationen, die im Handbuch nicht spezifisch aufgegriffen werden. Die Pfähle und Gemeinden bestehen heute unter den verschiedensten politischen und rechtlichen Gegebenheiten, geografischen Bedingungen und wirtschaftlichen Umständen. Was in den Städten Utahs leicht zu bewerkstelligen ist, kann woanders in den Vereinigten Staaten oder in anderen Ländern nur schwierig oder gar nicht umgesetzt werden. Deshalb möchten die führenden Brüder den Führungsbeamten in aller Welt zusichern, dass sie sich vom Geist leiten lassen und bei den Programmen der Kirche Anpassungen vornehmen dürfen, wie der gesunde Menschenverstand es gebietet. Kapitel 17 wurde ins Handbuch aufgenommen, damit Führungsbeamte eine bessere Entscheidungsgrundlage haben, wann eine Anpassung angebracht ist und wann nicht. Um zu veranschaulichen, wie schwierig das sein kann, zeigt dieses Schaubild die geografische Größe einer typischen Gemeinde in Salt Lake City. Das sind 0,2 Quadratmeilen oder ein paar Straßen. Hier nun die Größe einer Durchschnittsgemeinde auf den Philippinen. Das sind 37 Quadratmeilen. Das Gebiet ist etwa 185 Mal größer als das einer Gemeinde in Salt Lake City. Da es in den Gemeinden außerhalb der USA durchschnittlich nicht einmal halb so viele Mitglieder gibt wie innerhalb der USA, leben in den Philippinen also weniger Mitglieder in einem viel größeren Gebiet. Dieses Problem besteht jedoch nicht nur außerhalb Nordamerikas. Schauen wir uns die Größe einer Gemeinde im Gebiet Nordamerika Nordost an. Das sind 371 Quadratmeilen oder ein etwa 1800 Mal größeres Gebiet als das einer Gemeinde in Salt Lake City, die ja nur einige benachbarte Straße umfasst. So große Entfernungen machen es schwierig, die Kirche zu führen und erfordern Anpassungen. Das nächste Schaubild zeigt prozentual, wie viele aktive Mitglieder über ein Telefon oder Auto verfügen. In den beiden Ländern ist die Kirche noch nicht so verbreitet und sie liegen auf unterschiedlichen Kontinenten. Nur etwa die Hälfte der Mitglieder besitzen ein Telefon, ein Viertel von ihnen ein Auto. Es stellt eine beträchtliche Herausforderung dar, diese so weit verstreuten Gemeinden und Pfähle zu führen. Führungsbeamte in einer solchen Situation müssen wissen, dass sie befugt sind, so wie der Geist sie leitet, Anpassungen vorzunehmen. Manche Anpassung ist zwar notwendig, aber gibt es auch bestimmte heilige, offenbarte und grundlegende Bereiche in der Kirche, die nicht auf örtlicher Ebene verändert werden dürfen. Wenn Sie sich Kapitel 17 ansehen, stellen Sie fest, dass es in zwei Hauptabschnitte unterteilt ist. Der erste betrifft die Punkte, die in der ganzen Kirche einheitlich bleiben müssen. Im zweiten werden Umstände genannt, die Anpassungen durch örtliche Führer rechtfertigen.
Ich möchte die Liste der Punkte, die Einheitlichkeit erfordern, nicht im Einzelnen besprechen, aber lesen wir einmal, was dazugehört. Heilige Schriften, Gebote und Maßstäbe, Reinheit der Lehre, Abendmahlsversammlung und Versammlungsschema für den Sonntag, Konferenzen, also General-, Pfahl- und Gemeindekonferenzen, die Tempelarbeit, die der Schlüsselvollmacht des Präsidenten der Kirche unterliegt, Disziplinarrat, Aufzeichnungen und Berichte, Verordnungen, heilige Handlungen und ein einheitlicher Lehrplan. Diese Punkte müssen gemäß dem in der Lehre feststehenden Grundsatz ein Herr, ein Glaube, eine Taufe in der ganzen Kirche einheitlich bleiben. Der Herr hat in einer neuzeitlichen Offenbarung auch gesagt, seid eins und wenn ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht mein. In der Kirche soll in aller Welt der gleiche Geist, das gleiche Bewusstsein und die gleiche Grundstruktur zu finden sein. Die Überschrift des zweiten Abschnitts, 17.2, lautet Umstände, die eine Anpassung an örtliche Gegebenheiten rechtfertigen können. Dort steht im ersten Absatz, dass Anpassungen in den folgenden Bereichen denkbar sind. Bei den Programmen der Hilfsorganisationen, bei Form und Häufigkeit von Führerschaftsversammlungen und bei Form und Häufigkeit von Aktivitäten. Ein weiterer Bereich wird weiter hinten im Kapitel angesprochen, nämlich die Organisation des Heim- und Besuchslehrens. Die Umstände, unter denen örtliche Führer Anpassungen vornehmen dürfen, sind in 5 Hauptkategorien gegliedert. Die erste, familiäre Situation, ist weltweit für jede Einheit der Kirche gültig. Die Führungsbeamten sollen überall die familiäre Situation berücksichtigen, wenn Gemeinde und Zweige gegründet, Versammlungen und Veranstaltungen geplant und Berufungen ausgesprochen werden. Wenn beispielsweise beide Ehepartner arbeiten, was in vielen Ländern der Fall ist, oder mehr als eine Arbeitsstelle haben, sollten sie mit entsprechend weniger Berufungen belastet werden. Den Mitgliedern dürfen keine übermäßigen Opfer zulasten der Familie abverlangt werden, damit sie eine Berufung erfüllen oder Programme und Aktivitäten unterstützen können. Die als zweites angesprochenen Umstände betreffen Transport und Kommunikation. Millionen unserer Mitglieder sind von oftmals teuren öffentlichen Verkehrsmitteln abhängig oder sie sind mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Viele haben kein Telefon oder Internet. Wir können also nicht davon ausgehen, dass in jedem Land dasselbe Ergebnis erzielt werden kann. Wo Verkehrs- oder Kommunikationsmittel nur eingeschränkt vorhanden sind, sind viele Anpassungen notwendig. Führungssitzungen wie zum Beispiel die des Hoherats können seltener stattfinden. Es müssen auch nicht so viele Aktivitäten durchgeführt werden. Ebenso kann man die Heim- und Besuchslehraufträge anpassen. Ein Bischof kann zum Beispiel festlegen, bei welchen Familien Heimlehrbesuche wichtig sind und entsprechend Aufträge erteilen. Die Heim- und Besuchslehrbesuche können monatlich abwechselnd stattfinden, sodass die knappen Mittel ausgedehnter eingesetzt werden. Dort, wo die Umstände es erfordern, kann auch ein Ehepaar bei einer bestimmten Familie zusammen sowohl das Heim- als auch das Besuchslehren übernehmen. Diese denkbaren Anpassungen sind für die Heim- und Besuchslehrarbeit nur zulässig, wenn es nicht genügend Priestertumsträger gibt, die reguläre Heimlehrbesuche machen können. Dies wird in Kapitel 7 unter 7.4.3 näher ausgeführt. Ein dritter Umstand, der Anpassungen zulässt, ist dort gegeben, wo es wenig Anwesende in Kollegium oder Klasse gibt. In den USA und in Kanada sind für die Gründung einer Gemeinde üblicherweise 300 Mitglieder erforderlich. In anderen Gebieten der Welt werden jedoch nur 150 benötigt. Dort gibt es meist weniger Jugendliche und Kinder in den Versammlungen. In vielen Gemeinden gibt es abgesehen von der Bischofschaft und Pfahlbeamten nur wenige hohe Priester. Ist dies der Fall, können die Ältesten und hohe Priester sonntags eine gemeinsame Versammlung abhalten. Sie bilden allerdings nicht nur ein einziges Kollegium. In einer Gemeinde mit nur wenigen Jugendlichen gilt das Gleiche. Alle jungen Männer haben gemeinsam Unterricht, bilden jedoch nicht ein einziges Kollegium. Ebenso können die jungen Damen zusammenkommen, bis es genug gibt, dass sie sich in die verschiedenen Altersgruppen aufteilen können. Das trifft natürlich auch auf die PV zu. Manchmal reicht es, dass es eine PV-Klasse für alle Kinder gibt. Es kann auch eine PV-Klasse für die älteren und eine für die jüngeren Kinder geben oder andere Aufteilungen, die sich nicht von Jahr zu Jahr, sondern vielleicht nur alle 2 Jahre ändern. Die PV-Leiterin legt dies zusammen mit dem Bischof fest. Ich möchte dazu sagen, dass die örtlichen Führungsbeamten in vielen Teilen der Welt bereits so vorgehen. Jetzt können sie sich dabei jedoch auf das neue Handbuch berufen und wissen auch, dass sie im Einklang mit den Führern der Kirche stehen. Der vierte Umstand bezieht sich auf die Anzahl von Führungsbeamten. Wenn es in der Gemeinde oder im Zweig nicht genügend Mitglieder für alle Führungsämter gibt, können Organisationen und Programme vereinfacht werden, um sie der Größe und den Bedürfnissen der Einheit anzupassen, wie uns Präsident Eyring mit seinem wunderbaren Beispiel vor Augen geführt hat. Das neue Handbuch verringert bereits die Anzahl der empfohlenen Berufungen, aber wenn es an Führungskräften mangelt, mag eine weitere Vereinfachung notwendig sein. Über diesen Grundsatz hat L.L. Tom Perry bei der ersten weltweiten Führerschaftsschulung gesprochen. Wir versuchen nicht, die Gemeinde dem Organigramm anzupassen. Wir verkleinern das Organigramm, damit die Gemeinde hineinpasst. Der letzte Punkt betrifft die Sicherheit. In manchen Ländern ist es nicht sicher, abends unterwegs zu sein, weil es viel Kriminalität gibt oder politische Unruhen herrschen. Dort können Gemeinde und Zweige keine Aktivitäten oder Versammlungen unter der Woche ansetzen, die in manchen Ländern 6 Arbeitstage umfasst. Für solche Einheiten ist es daher zulässig, beispielsweise die Aktivitäten der jungen Männer und der jungen Damen auf den Sonntag zu legen. Zwar kann man dann keine Aktivitäten durchführen, die den Sonntag entweihen, wie Sport oder Schwimmen, aber man kann ruhigere Freizeit- und Lernaktivitäten ausrichten, die man auch sonntags als Familie durchführen könnte. Brüder und Schwestern, es schwächt die Kirche nicht, wenn man etwas sinnvoll anpasst, es stärkt sie. Die örtlichen Führungsbeamten sollen nicht das Gefühl haben, sie gäben sich mit zu wenig zufrieden, wenn sie so vorgehen. Sie sollen sich bewusst sein, dass jede Einheit der Kirche Zugang zur Lehre, zu den heiligen Handlungen, zur Macht des Priestertums und zu den Gaben des Geistes hat, wie es für die Errettung und Erhöhung der Kinder Gottes erforderlich ist. Der Herr hat gesagt, denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Davon gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
Brüder und Schwestern, wie Sie wissen, haben die Führungsbeamten in Pfarr und Gemeinde nun etliche Aufgaben mehr. Ebenso alle Mitglieder des Gemeinderats. Dieses wichtige Thema wird in Handbuch 2 in den Kapiteln 3 bis 12 erläutert. Wenn wir wirklich dazu beitragen können, dass der Gemeinderat so funktioniert, wie er es soll, wird das Werk des Herrn sehr vorangebracht. Damit wir diese Vorgabe besser umsetzen können, werden wir jetzt von Elder Richard G. Scott, Elder Robert D. Hales und Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel unterwiesen. Sie werden dabei hervorragend unterstützt von Elder Craig C. Christensen von den 70ern sowie den Präsidenten und Präsidentinnen der Hilfsorganisation. Ich möchte sie namentlich nennen, voller Dankbarkeit für ihre gute Arbeit in ihren jeweiligen Berufungen. Schwester Julie B. Beck von der Frauenhilfsvereinigung, Schwester Elaine S. Dalton von den jungen Damen, Schwester Rosemary M. Wixom von der Primarvereinigung, Bruder Russell T. Oscothorpe von der Sonntagsschule sowie Bruder David L. Beck von den jungen Männern.
Danke, Elder Nelson. Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam an dieser Schulung teilzunehmen. Uns geht es heute darum, wie der Gemeinderat eingesetzt wird, um den Bedürfnissen der Mitglieder gerecht zu werden. Der Herr hat uns den Gemeinderat als Hilfe gegeben. Als Hilfe bei der Rettung derer, die in die Gemeinschaft zurückkehren, bei der Missionsarbeit, beim Wohlfahrtsprogramm und dabei den Einzelnen, die Eltern und die Familie zu erbauen und zu festigen. Wir möchten Ihnen Beispiele aus aller Welt dafür vor Augen führen, wie das Priestertum und die Hilfsorganisationen gemeinsam viel erreichen können. Elder Anderson leitet unsere Podiumsdiskussion darüber, wie man sich in geistiger Hinsicht vorbereitet. Bruder Anderson.
Danke, Elder Hales. Geistige Vorbereitung ist ein wichtiges Thema. Beginnen wir mit einem Beispiel aus Südkorea. Eine FAV-Leiterin hat einen wichtigen Auftrag für Schwester Lee. Schauen wir zu.
In ihrem Bemühen, den Kindern des Vaters im Himmel zu dienen, bereiten sich die Führer der Kirche jeden Tag in geistiger Hinsicht vor. Sie verstehen, dass ihnen durch Offenbarung gezeigt werden kann, wer Hilfe braucht und wie den Bedürfnissen am besten entsprochen werden kann, wenn sie geistig vorbereitet sind. Diese Inspiration ergeht genauso, wie der Herr es den Führern in der Anfangszeit der Kirche verheißen hat. Siehe, ich werde es dir in deinem Verstand und in deinem Herzen durch den Heiligen Geist sagen. Dies ist der Geist der Offenbarung. Vor einigen Monaten wurde Schwester Lee in einer Leitungssitzung beauftragt, eine FAV-Versammlung unter der Woche zu planen und zu leiten. Bei der Vorbereitung nahm sie Handbuch 2 zur Hand, worin sie darin erinnert wurde, dass es bei der Vorbereitung der FAV-Versammlungen wichtig ist, im Gebet die Hilfe des Herrn zu suchen.
Bei der Vorbereitung dieser Versammlung kam es vor allem darauf an, dass ich mich mit dem Vater im Himmel beriet. Er versteht die Schwestern besser und liebt sie mehr als ich, und er weiß, was sie brauchen.
Schwester Lee wusste, dass sie die Hilfe des himmlischen Vaters brauchte. Sie setzte weiterhin die Bedürfnisse ihrer eigenen Familie an die erste Stelle, fand aber dennoch Zeit, auch bei der Ausübung ihrer Berufung nach der Führung des Geistes zu trachten. Sie betete eifrig, studierte die Heiligen Schriften, dachte über ihre Aufgabe nach, beriet sich mit anderen Führungsbeamten, trachtete beim monatlichen Fasten nach Inspiration und bereitete sich auf die Versammlung vor, indem sie sich mit den ausgewählten Evangeliumsgrundsätzen befasste und sie anwandte. Sie las in Handbuch 2 die Hinweise zu weiteren Versammlungen der FAV und konzentrierte ihre Bemühungen darauf, den Schwestern dabei zu helfen, die Ziele der FAV zu erreichen. Sie bereitete sinnvolle Aktivitäten vor, die jeder Schwester helfen sollten, die behandelten Grundsätze individuell umzusetzen. Von Tag zu Tag bekam sie eine klarere Vorstellung davon, wie die Versammlungen ablaufen und den Bedürfnissen einzelner Schwestern entsprechen sollte. Als es soweit war, war Schwester Lee gut vorbereitet. Sie wusste zwar immer noch nicht genau, was sie sagen sollte oder wie die Versammlung verlaufen würde, aber da sie sich geistig und anderweitig vorbereitet hatte, war sie zuversichtlich, dass der Geist des Herrn sie so leiten würde, dass sie den Bedürfnissen der Schwestern gerecht werden konnte.
Ich war gut vorbereitet, und als ich den Mund auftat, wusste ich, was zu tun war. Es war erstaunlich. Ich betete weiter im Herzen darüber, was ich sagen und welche Botschaft ich überbringen sollte, und ich wurde dazu befähigt.
Wenn die Führungsbeamten sich geistig vorbereiten, ist der Heilige Geist bei ihnen. Sie werden durch Offenbarung geleitet und in inspirierter Weise planen sie das Werk des Herrn und führen es aus. So wird echten Bedürfnissen entsprochen, Herzen werden gewandelt und Menschen werden glücklich gemacht. Deswegen bereiten sich die Führungsbeamten in geistiger Hinsicht vor, das Werk des Herrn zu tun.
Führungsbeamte bereiten sich geistig vor. So vorbereitet sind sie in der Lage, Inspiration zu empfangen, die sie führt. Bei mir sind nun Schwester Beck und Schwester Wixom. Was haben wir von Schwester Lee gelernt?
Wie Schwester Lee gesagt hat, es ist erstaunlich. Es ist auch erstaunlich, wie der Herr auf Chancen wartet, uns zu segnen.
Ich habe Führungsbeamte kennengelernt, die meinten, alles werde richtig laufen, wenn sie sich mehr anstrengen und wenn sie die Lektion oder die Aktivität bis ins letzte Detail planen und ausschmücken. Manchmal lassen wir dabei jedoch keinen Raum dafür, dass der Heilige Geist uns hilft. Schwester Lee hat uns gezeigt, wie man Raum für den Einfluss des Herrn lässt, während man den eigenen Aufgaben nachkommt.
Some space to be influenced by the Lord as she was carrying out her responsibility.
Ich denke, sie konzentrierte sich auf die Schwestern, die in der Versammlung sein würden, und betete darüber, welche Bedürfnisse sie hatten. Sie wusste also...
Das war kein alltägliches Gebet, sehr zielgerichtet.
Ja. Das war auch ein Beitrag zu ihrer guten Vorbereitung. Ihr lagen diese Schwestern am Herzen.
Ja, sie sagte, dass sie im Herzen weiter betete. Sie betete ohne Unterlass.
Sie war wirklich bereit.
Ja.
Man muss darauf vertrauen, dass der Herr antworten wird.
Ja.
Mir gefiel, dass sie sagte, auch ihre Familie habe davon profitiert. Sie war Mutter, sie war für ihre Familie da und fand dennoch Zeit, sich vorzubereiten. Wenn wir darauf vertrauen, dass er uns beistehen wird, wenn wir eine gute Mutter oder ein guter Vater sind, eine gute Tochter oder ein guter Sohn Gottes, dann geschieht das auch.
Das ist grundlegend, oder?
Ja.
Das kommt auch in Präsident Monsons Aussage zum Tragen, dass wir die Hilfe des Herrn erwarten können, wenn wir in seinem Auftrag handeln. Und das selbst in unserer Schwäche, trotz unserer Unvollkommenheit. Wir müssen uns anstrengen, die Gebote halten und beten. Es reicht nicht, wenn wir nur unseren Kopf benutzen, aber weder nach Hilfe vom Herrn trachten noch gehorsam sind. Doch wenn wir unseren Teil tun, erleben wir, dass der Geist der Offenbarung nicht nur dem Bischof gewährt wird, sondern allen, die, wie wir es genannt haben, in diesem geistigen Werk mitarbeiten. Ich möchte Sie etwas fragen. Was ist, wenn wir meinen, keine Offenbarung empfangen zu haben und dennoch zur Tat schreiten müssen? Vielleicht müssen wir eine Klasse unterrichten. Vielleicht müssen wir eine Entscheidung fällen. Was tun?
Nephi war in so einer Situation. Als er im 1. Nephi zurückging, um die Platten zu holen, sagte er, ich wurde vom Geist geführt. Ich wusste nicht im Voraus, was ich tun sollte. Dennoch ging ich weiter.
Was bedeutet das?
Wir müssen Glauben ausüben. Es geht wieder darum, wir wissen, wessen Werk dies ist. Wir wissen, was der Herr im Sinn hat. Wenn wir auf ihn zugehen und uns in seine Richtung bewegen, können wir nicht fehlgehen. Wir können nicht dasitzen und auf Offenbarung warten, wenn es etwas zu tun gibt, wenn man sich um jemanden kümmern muss.
Er sagt sogar, dass er es uns im selben Augenblick eingeben wird. Wir müssen also den Schritt ins Dunkle wagen. Wir wissen ja, dass das Licht kommen wird. Welche Rolle spielen die Heiligen Schriften bei alledem? Petrus spricht im Neuen Testament von Quellen ohne Wasser. Und es stimmt doch, dass man die Quellen beständig speisen muss, oder?
In der Tat. Wenn ich durcheinander bin oder an etwas zweifle, spüre ich den Geist bereits wieder stark genug, wenn ich irgendetwas in den Heiligen Schriften lese. Die Zweifel schwinden.
Gut. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht, Schwester Wixom?
Einfach die Schrift aufschlagen und lesen. Ich habe festgestellt, wenn ich mich bemühe, jeden Tag in mich zu gehen und die Heiligen Schriften zu lesen, stoße ich an äußerst ungewöhnlichen Stellen auf Antworten. Vielleicht ist es ein Wort oder eine Formulierung. Gewiss ist es das, was der Herr mir an diesem Tag mitteilen möchte und was ich vernehmen kann, wenn ich Herz und Sinn öffne.
Ein ausgezeichneter Rat. Sie beide sind wirklich wahrlich gute Vorbilder. Und wir sind dankbar, dass Sie der Kirche so gute Führerinnen sind. Nach einigen abschließenden Worten kommen wir zu einem Gespräch zwischen Elder Christensen und anderen über den Gemeinderat. Ich möchte nur noch etwas anmerken. Dies ist ein geistiges Werk. Es kann nur auf die Weise des Herrn vollbracht werden. Dazu müssen wir an ihn glauben. Mir gefallen diese Worte des Heilands sehr. Sei ohne Furcht, glaube nur. Vertrauen Sie darauf, dass Sie zu den Lösungen beitragen können, die Ihr kleiner Zweig oder Ihre Gemeinde braucht, was für eine Berufung Sie auch haben mögen. Offenbarung ist unter uns verbreitet und ich weiß, dass der Herr unser Beten erhört. Ich weiß, dass er lebt und dies ist sein heiliges Werk. Davon gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
Danke sehr, Elder Anderson. Bei mir sind Bruder David Beck, Schwester Lane Dalton und Bruder Russell Osgathorpe. Zu Beginn wollen wir uns einen Gemeinderat aus Guatemala-Stadt als Beispiel ansehen.
Und der Herr des Weingartens sprach zum Knecht: Geh hin und rufe Knechte, auf dass wir eifrig mit aller Kraft im Weingarten arbeiten.
Im Werk des Herrn werden viele Hände gebraucht. Daher sind die Führer der Kirche berufen, gemeinsam in seinem Weingarten zu arbeiten. Wenn sie dieser Aufforderung nachkommen, wird viel erreicht. Aus diesem Grund arbeiten die Führungsbeamten in Ratsgremien zusammen.
Im Gemeinderat zusammenarbeiten.
Die Führungsbeamten der Gemeinde Montserrat haben vor kurzem eine weniger aktive Familie gerettet. Ausschlaggebend für die Rückkehr der Familie war die einige Zusammenarbeit.
Bruder Samuels Zeugnis muss gestärkt werden. Wie können wir ihm als Rat helfen?
Er kommt nicht, weil er 24-Stunden-Schichten hat. Ich könnte ihm helfen, eine bessere Stelle zu finden, damit er sonntags hier sein kann.
Die Familie muss fühlen, dass sie hier dazugehört.
Ja, und wie können wir sie unterweisen?
Wir könnten ihn zur Sonntagsschule einladen.
Ja, laden wir ihn zur Klasse Grundbegriffe des Evangeliums ein.
Vielleicht können wir uns mit ihm unterhalten und einen Schriftleseplan mit ihm aufstellen.
Die Führer der Gemeinde Montserrat haben einen wichtigen Grundsatz aus Handbuch 2 verinnerlicht. Im Gemeinderat besprechen sie Bedürfnisse, bei denen die Vorschläge aller nützlich sind. Jeder Führungsbeamte kannte die Familie, jeder fühlte sich für sie zuständig und jeder trug etwas zur Beratung bei. Ihnen war klar, dass die meisten Bemühungen der Familie zu helfen außerhalb der Sitzung stattfinden würden. Sie verstanden auch, dass von ihnen erwartet wurde, andere Mitglieder des Kollegiums oder der Hilfsorganisation einzubeziehen, um der Familie zu helfen. Als sie sich berieten, empfanden sie Einigkeit. Unter dem Einfluss des Heiligen Geistes konnten sie deutlicher erkennen, was die Familie brauchte. Der Bischof hörte während der inspirierten Beratung aufmerksam zu und übte dann seine Priestertumsschlüssel aus. Er beauftragte Führungsbeamte der Sonntagsschule, der HP-Gruppe und der FAV, die Familie noch in derselben Woche zu besuchen.
Wir sind gekommen, weil wir sie ermuntern möchten, weiter zu lernen und Fortschritt zu machen, damit sie die heiligen Handlungen des Tempels empfangen können.
Wir möchten sie einladen, weiter Fortschritt zu machen, damit sie in den Tempel gehen und eine ewige Familie haben können.
Die Führungsbeamten arbeiteten Hand in Hand und so wurde viel erreicht. Der Sonntagsschulleiter half der Familie, gemeinsam die Heiligen Schriften zu studieren. Der HP-Gruppenleiter zeigte dem Vater, wie man in der Familie Priestertumssegen spendet. Die FAV-Leitung brachte in Erfahrung, welche dringenden Bedürfnisse die Familie im Bereich Wohlfahrt hatte und arbeitete mit dem Priestertumsführungskomitee zusammen, um ihnen gerecht zu werden. Der Gemeinderat arbeitete zusammen. Jeder Führungsbeamte tat seinen Teil. Nach vielen Monaten wurden Herzen erweicht und Fortschritt stellte sich ein.
Bei unserem letzten Besuch ging alles sehr gut. Wir haben wirklich einen guten Geist gespürt. Heute haben sie alle Versammlungen besucht. Wir sind wirklich auf einem guten Weg mit dieser Familie.
Wenn die Führungsbeamten im Weingarten des Herrn zusammenarbeiten, wird viel erreicht. Wenn sie sich über konkrete Bedürfnisse beraten, planen, wie sie diesen Bedürfnissen entsprechen und dies dann in die Tat umsetzen und voller Zuneigung und einig zusammenarbeiten, ist dies Familien und Einzelnen sehr von Nutzen. Wenn die Diener des Herrn zusammenarbeiten, arbeitet nämlich auch der Herr selbst mit ihnen zusammen.
Und es begab sich: Die Knechte gingen hin und arbeiteten mit allen Kräften, und der Herr des Weingartens arbeitete auch mit ihnen.
Das war ein ausgezeichnetes Beispiel. Welche Kernpunkte aus diesem Beispiel möchten Sie für unsere Zuhörer besonders hervorheben?
Ich denke, Als Sie Ihren Glauben vereinten, hatten Sie alle im Sinn, dieser Familie wirklich zu helfen, voranzukommen, damit sie die errettenden heiligen Handlungen erlangen und die Bündnisse schließen konnte, die nötig sind, um eine ewige Familie zu werden. Es ging um die Tempelwürdigkeit.
Mir fiel auf, dass dieser Bischof sich wirklich glücklich schätzen konnte. Jeder Bischof trägt eine große Last und Verantwortung, die er Tag und Nacht spürt. Auf diesen Gemeinderat konnte der Bischof bauen und sich verlassen. Aufträge wurden angenommen und es wurden sogar Vorschläge beigesteuert, wie man der Familie helfen könnte. Was für ein Segen für den Bischof.
Ich war beeindruckt, dass der Bischof, als er die Sitzung leitete, spüren konnte, was sich jedes einzelne Ratsmitglied wünschte. Er musste der FAV-Leiterin, dem JM-Leiter oder dem Sonntagsschulleiter nicht erst sagen, dass sie etwas tun mussten. Jeder sagte von sich aus, was er vorhatte.
Bruder Osgiethorpe, ich denke, der Bischof hat die Bedingungen dafür geschaffen. Er hat den Anwesenden das Gefühl gegeben, dass sie frei sprechen konnten. Und es kam bei ihnen gut an, dass ihre Meinung respektiert wurde. Ich meine, das hat den Rat beflügelt.
Das ist wirklich eine Gabe. Wenn wir Führungsaufgaben haben, ist es nicht leicht, uns zurückzunehmen und zuerst die anderen nach ihrer Meinung zu fragen. Wenn ein Präsident oder Leiter das Vorgehen schon festlegt, ohne sich zunächst mit seinen Ratgebern abzustimmen, geht oft etwas Kostbares verloren.
In der Tat, und zuhören prägt den Verlauf einer Ratssitzung. Wenn der präsidierende Beamte zuhört, kann jedes Ratsmitglied sein Bestes beisteuern.
Haben Sie bemerkt, wie aufmerksam die Ratsmitglieder einander zugehört haben? Sie waren alle in die Beratung vertieft. Schwester Wixom, waren sich die Ratsmitglieder Ihrer Meinung nach einig? Und wie haben Sie das erreicht? Wie sind Sie auf einen gemeinsamen Nenner gekommen?
Ich muss diese Führer wirklich loben. Zunächst einmal kannte jeder die Familie. Sie waren einig. Besonders gut gefiel mir, dass keiner eigene Anliegen ansprach. Der Wille des Herrn stand im Mittelpunkt.
In diesem kurzen Ausschnitt ließen Sie alles sehr leicht aussehen, als wäre das alles in nur 3 Minuten geschehen. Ist es immer so leicht? Wie können wir den Führungsbeamten begreiflich machen, dass der Gemeinderat diese Belange im Auge behält, der Großteil der Arbeit jedoch außerhalb des Gemeinderats in den Präsidentschaften und Leitungen und zusammen mit den Mitgliedern geleistet wird?
Was wir nicht gesehen haben, ist, dass es wahrscheinlich doch einige Rückschläge gegeben hat. Das Ganze hat sich schließlich über einige Monate hingezogen und sicherlich gab es da schwierige Momente, wenn die Familie vielleicht nicht so auf etwas angesprochen hat, wie man es sich erhoffte.
Und hier kommen die anderen Mitglieder der Gemeinde ins Spiel. Dem ältesten Kollegiumspräsidenten und dem HP-Gruppenleiter stehen Heimlehrer und andere Männer zur Seite, die mit anpacken können. Die FAV-Leiterin hat die Besuchslehrerinnen und diese müssen wohl überlegt eingesetzt werden, damit sie im Einzelfall helfen können. Die Leiter dieser Organisationen und die Mitglieder des Gemeinderats können nicht alles selbst tragen.
Sie gehen also zurück in ihre Präsidentschaft oder Leitung und verteilen die Arbeit im Kollegium oder in der Hilfsorganisation auf mehrere Schultern. Das meinen Sie, ja?
Ganz genau.
Man muss, glaube ich, auch erwähnen, dass es im Handbuch heißt, dass nicht alles im Gemeinderat besprochen werden muss. Es gibt vieles, was man in der jeweiligen Hilfsorganisation klären kann. Dann kann der Leiter oder die Leiterin im Gemeinderat einfach Bericht erstatten.
Versetzen wir uns einmal in die Lage der Familie. Denken wir an die Eltern und die Kinder. Und wie diese Arbeit, dieser geistliche Dienst Ihnen geholfen und Sie gestärkt hat. Was ist in dieser Hinsicht in dem Beispiel aufgefallen?
Der Vater wurde daran geschult, wie man in der Familie Priestertumssegen spendet.
Ich habe mir die Mutter angeschaut, als man mit ihr an den Wohlfahrtsbelangen arbeitete. Vielleicht fehlte es an Essen. Das ist ein Grundbedürfnis. Man muss erst den physischen Körper nähren, um für Geistiges empfänglich zu sein. Und das konnte man ja ansehen.
Ich hoffe, dass eine PV-Lehrerin über die ganze Entwicklung informiert war. So konnte sie aus ihrer Sichtweise auf die Bedürfnisse der Kinder aus dieser Familie eingehen.
In der Schulung im November hat Elder Holland gesagt, dass das Erlösungswerk uns alle angeht. Wenn ein junger Mann oder ein junger Erwachsener also Hilfe braucht, denken wir nicht nur an unseren Zuständigkeitsbereich. Wenn wir einig sind, wenn wir das Erlösungswerk im Sinn haben, also das langfristige Ziel, finden wir zusammen.
Was würden Sie einem Zuschauer raten, der noch nicht lange in der Kirche ist oder noch nie eine Ratssitzung miterlebt hat, in der es so gut funktioniert hat wie in diesem Film?
Mein Rat lautet, wenn Sie eine Eingebung bekommen, handeln Sie. Gehen Sie ihr nach, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Zweifeln Sie nicht. Schreiten Sie zur Tat.
Seien Sie mutig.
Wenn Ihnen auffällt, dass jemand, vielleicht eine junge Dame, nicht in der Kirche ist, nehmen Sie Kontakt auf. Seien Sie einfach da. Darauf kommt es wohl an. Handeln Sie. Seien Sie da. Auf diese Weise arbeitet der Herr. Er gebraucht uns auf dieser Erde als seine Hände. Ich denke genauso. Ich glaube, wir müssen reagieren.
Man muss einfach anfangen. Wenn ich eine neue FAV-Leiterin wäre und dieses Beispiel sehe und meinte, ich sei nicht gut darin, würde ich mir für den nächsten Gemeinderat etwas aus dem Beispiel aussuchen und es zumindest versuchen. Den Mund öffnen und etwas sagen. Ich würde mich melden. Wenn ich als neuer Bischof nicht wüsste, wie ich das anstellen soll, würde ich im nächsten Gemeinderat etwas versuchen, was ich noch nie probiert habe. So wird man mit der Zeit besser. Der Herr hat ein Herz für Anfänger und hilft uns, besser zu werden.
Schließlich sind wir alle Anfänger.
Wir sind alle Anfänger.
Sind Sie ein guter Zuhörer? Offenbarung empfängt man in einer Ratssitzung nicht unbedingt, wenn man redet, sondern wenn man zuhört. Dann kann man zu den Anmerkungen der anderen noch etwas ergänzen, um auf eine einige Entscheidung hinzuarbeiten. Man muss gut zuhören. Auch der Bischof hört gut zu und am Ende, nachdem er sich die Beiträge der anderen angehört hat, legt er seine Vorstellungen dar und erteilt Aufträge für die eigentliche Arbeit. Teil der Beratung ist also, dass man zuhört, sich aber auch äußert. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Das war hervorragend. Wir haben nun die Freude, von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Danach beschäftigen sich Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel und einige der Brüder und Schwestern hier damit, wie man sich der Jugendlichen annimmt. Danke sehr. Mir ist aufgefallen, dass die Schwestern, besonders in anderen Teilen der Welt, aber auch öfters in den USA, sich in Gemeinderatssitzungen nicht offen äußern. Das ist sehr schade, denn sie verfügen über einen Blickwinkel und über Erfahrungswerte von immensem Wert. Wenn man sie ermuntern kann, sich im Gemeinderat vorbehaltlos zu beteiligen, sind ihre Anregungen stets nützlich und inspirierend. Dieser Schwierigkeit kann ganz leicht begegnet werden, und zwar folgendermaßen. Wenn im Verlauf der Sitzung konkrete Vorschläge gemacht werden, kann der präsidierende Beamte die einzelnen Schwestern namentlich ansprechen und sie um ihre Meinung in der Sache bitten. Die Schwestern nehmen eine solche Einladung stets an. Sobald sie etwas mehr Erfahrung mit dem Rahmen haben, den der Gemeinderat bietet, wirken sie aktiver mit, ohne dass man sie erst auffordern muss. Wenn der Rat eine Entscheidung treffen muss, kann der präsidierende Beamte oft feststellen, ob unter den anwesenden Ratsmitgliedern in der Sache Einvernehmen besteht oder nicht. Wenn er spürt, dass er derart unterstützt wird, bittet er den Rat, eine konkrete Beschlussvorlage per Abstimmung zu bestätigen. Wenn er kein solches Einvernehmen spürt, kann er äußern, dass ja jeder Gelegenheit hatte, seine Meinung kundzutun und er daher jetzt eine Entscheidung fällen wird und alle Anwesenden bittet, sie zu bestätigen und einig sowie ohne Abstriche umzusetzen. Ein wichtiger Gesichtspunkt der Gemeinderatssitzung ist auch, dass jedem der Anwesenden deutlich gemacht wird, dass die besprochenen Punkte und die getroffenen Entscheidungen vertraulich behandelt werden müssen. Was ich vorhin angeregt habe, habe ich in anderen Teilen der Welt, wo es unüblich ist, dass die Schwestern öffentlich ihre Meinung äußern, zur Anwendung gebracht. Wenn der präsidierende Beamte die Schwestern namentlich anspricht und sich für ihre konkreten Vorschläge bedankt, werden sie selbstsicherer darin, auf diese Weise mit den Priestertumsführern zusammenzuarbeiten. Mit der Zeit sind sie dann viel eher bereit, sich an der Gemeinderatssitzung zu beteiligen und ihre wertvollen Vorschläge zu unterbreiten, ohne dass sie erst noch ermuntert oder einzeln angesprochen werden müssen. Manchmal stellt sich bei den Priestertumsführern, die miterleben, wie nützlich die Mitarbeit der Schwestern im Gemeinderat ist, noch ein ergänzender Segen im eigenen Zuhause ein. Mitunter entwickeln diese Männer eine größere Wertschätzung für die heilige Rolle, die ihre Ehefrau zu Hause ausfüllt. Das ist besonders dort so, wo es in der Gesellschaft die Neigung gibt, den Beitrag der Frauen, die zu Hause sind, herunterzuspielen oder nicht zu beachten. Ich komme zum Schluss und möchte ein Wort benutzen, das wir von den Zwölfen nur selten verwenden. Ich meine die formelle Bezeichnung unseres Amtes als Apostel des Herrn Jesus Christus. Als Apostel des Herrn Jesus Christus gebe ich Zeugnis, dass er lebt, dass er unser Erlöser ist, dass er mit seinem Sühnopfer einen schrecklichen Preis gezahlt hat, dieses aber vollständig in Kraft ist und den Plan des Glücklichseins, den der Vater im Himmel aufgestellt hat, überall in der Welt ins Werk gesetzt hat. Ich liebe ihn. Ich gebe feierlich Zeugnis, dass er lebt. Ich weiß, dass er lebt, weil ich ihn kenne. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Danke, Elder Scott. Ich hoffe, wir alle hören aufmerksam zu. Bei der Führerschaftsschulung müssen wir uns fest vornehmen, als Priestertumsführer mehr zu bewirken. Wir müssen im Gemeinderat den Rat unserer PV, JD und FAV-Führerinnen suchen und beherzigen. Und als Männer, die das Priestertum tragen, müssen wir dies auch zu Hause tun. Unser abschließendes Thema ist, wie man über die Jugendlichen wacht und ihnen geistlich dient. Schauen wir uns zunächst das Beispiel eines treuen Bischofs aus Sheffield in England an, der über einen der Priester, für die er verantwortlich ist, wacht. Vor etwa 6 Monaten war ich in der Kirche wohl irgendwie inaktiv. Ich hatte viele Freunde außerhalb der Kirche, die Falsches taten, und irgendwie geriet ich in diesen Strudel. Irgendwie merkte der Bischof, dass ich nicht mehr ich selbst war. Das war an sich schon ein kleines Wunder.
Ich komme gut mit Josh aus. Er war immer ein braver Junge. Er hat immer das Richtige getan, doch plötzlich war alles anders. Ich hatte keine Ahnung, warum. Was Joshs Verhalten anging, war es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Irgendetwas stimmte eindeutig nicht. Es war äußerst schwierig, ihn zu erreichen. Ich versuchte es aber weiter. Ich versuchte weiter, ihn zu erreichen und mit ihm ins Gespräch zu kommen.
Er muss eine Offenbarung vom Herrn bekommen haben. Es gibt keine andere Erklärung. Niemand sonst wusste, was mit mir los war.
Als der Bischof sich mühte, Josh zu erreichen, hielt er sich einen Grundsatz aus Handbuch 2 vor Augen. Nämlich, dass jemand, der wieder aktiv wird, die Liebe und Freundschaft aktiver Mitglieder braucht, die ihn annehmen, sich für ihn interessieren. Mit dieser Einstellung bemühte sich der Bischof weiter um Josh, auch als dieser nicht darauf ansprach. Er wusste, dass der Heiland Josh liebt und dass diese Liebe ihn zurückführen könnte.
Ich bekam eine SMS von Josh. Ich war gerade auf der Arbeit. Bischof, können wir uns heute Abend treffen? Es ist dringend. Ich richtete es ein, dass wir uns abends in der Kirche treffen konnten, und da sprachen wir ganz offen miteinander.
Der Bischof lenkte meinen Blick auf den Erretter und auf den himmlischen Vater, indem er mir auftrug, Kleines und Einfaches zu tun. Dadurch hat sich mein Leben von Grund auf verändert.
Der Bischof hatte eine eigene Beziehung zu Josh, aber er bezog auch andere ein, die Josh bei der Rückkehr halfen. Er unterstützte Joshs Eltern in ihren Bemühungen und ließ auch den Gemeinderat, die Mitglieder von Joshs Kollegium und andere dabei mithelfen, Josh einzugliedern, zu stärken und zu begleiten.
Joshua Blackburn. Offenkundig haben wir alle ihm in den letzten paar Monaten geholfen. Und das war für uns eine schöne Erfahrung.
Ich habe ein gutes Interview mit ihm geführt. Er scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Er sagte, dass er noch immer in den Heiligen Schriften liest und tagsüber wie abends betet.
Josh macht also wieder Fortschritt. Ich freue mich sehr, dass wir ihm als Bischofschaft helfen konnten.
Diese Begebenheit ist mustergültig. Sie ist jedoch nur ein Beispiel für die Bemühungen eines Bischofs. Aus Handbuch 2 geht hervor, dass jeder Führungsbeamte, wie seine Berufung auch heißen mag, die Aufgabe hat, geistlich zu dienen. Wenn die Führungsbeamten eifrig über ihre Brüder und Schwestern wachen, gibt der Geist ihnen ein, wer Hilfe braucht und wie diese geleistet werden kann. Dann arbeiten sie zusammen und bemühen sich beständig und voller Liebe, diejenigen, denen zu dienen der Herr sie berufen hat, zu belehren, zu retten und zu stärken.
Wir müssen wissen, wie es den Mitgliedern geht. Wir müssen bereit sein, die zweite Meile zu gehen und dann noch eine weitere. Im Evangelium Jesu Christi geht es schlicht um die Menschen. Man muss ihnen helfen, voranzukommen und zum Vater im Himmel zurückzukehren, damit sie wieder bei ihm leben können.
What a magnificent story.
Was für eine beeindruckende Geschichte. Was haben wir von diesem Bischof und aus seinem Vorgehen gelernt?
Alter Hales, er handelte. Er schob es nicht auf. Der Geist sprach zu ihm und er hörte darauf. Und es war wohl entscheidend, dass er früh eingegriffen hat und nicht später.
Er kannte den Jungen und er kannte ihn gut genug, um die Veränderung im Gesichtsausdruck und im Verhalten zu bemerken. Er hatte eine Beziehung zu dem Jungen. Das ist wirklich wichtig.
Richtig.
Er hatte ihn gern. Die Sache ist einfach. Er hatte diesen Jungen gern und wünschte sich, dass er zurückkommt.
Der Junge erzählte, dass er zur Besinnung kam und sich gegenüber dem Bischof öffnete. Das ist ja eine Frage des Vertrauens. Und meinen Sie, dass der Junge wissen musste, wie gern der Bischof ihn hatte?
Deswegen rief Josh ihn ja an und sagte, ich muss mit Ihnen sprechen, Bischof. Weil er ihm vertraute, weil er wusste, wie sehr ihm am Herzen lag. Das sagt viel aus.
Mich hat das auch sehr berührt. Was mehr hätte der Bischof tun können, um Josh und dessen Familie zu helfen?
Ich glaube, die wichtigste Unterstützung für den Bischof sind Joshs Vater und Joshs Mutter, die ja große Verantwortung für ihren Sohn tragen und ihn sehr lieben. In dem Maße, wie er ihnen in dieser Aufgabe helfen und den Gemeinderat und andere ermuntern kann, diese Eltern zu unterstützen, hilft er auch Josh enorm weiter.
Der Bischof erwähnte auch, dass seine Ratgeber mitgeholfen haben. Es wurde in der Bischofschaft darüber gesprochen. Er hat aber auch die Hilfsorganisation einbezogen, den JM-Leiter, die JD-Leiterin, den Sonntagsschulleiter, die FAV, die PV. Er kann auch auf andere zurückgreifen, die Josh kennen und die für ihn da sein können. Vermutlich auch aus seinen Altersgenossen.
Der Bischof trug Josh etwas Einfaches auf. Josh hat es auch erwähnt, dass er ganz einfache Dinge tun sollte, zu denen er imstande war.
Ich musste daran denken, was Präsident Packer in der Versammlung im November gesagt hat, nämlich, dass das Evangelium einfach ist. Es ist ein einfaches Evangelium und wir wollen es nicht unnötig kompliziert machen. Der Bischof trug Josh Einfaches auf und so fand dieser zurück in die Kirche.
Ich möchte noch eine Frage stellen. Welche Rolle hat Josh dabei?
Dienen. Er ist irgendwie aufgefordert zu dienen.
Und hingehen und genauso handeln.
Und hingehen und genauso handeln.
So handeln.
Genau, und das hat man in dem Film auch gesehen.
So ist es. Ich habe gesehen, wie Josh allmählich erkannt hat, wer er ist und wie er andere so beeinflussen und ihnen so helfen kann, wie es bei ihm der Fall gewesen ist.
Ja.
Der Bischof hat gesagt, dass er wusste, dass der Erlöser Josh liebt.
Right.
Ich denke, das hat dem Bischof Kraft gegeben und motiviert. Es motiviert uns ja alle, wenn wir spüren, wie sehr der Heiland seine Schafe liebt.
Sie meinen, dass es besser ist, wenn der Bischof die Aufmerksamkeit auf den Herrn lenkt und nicht auf sich selbst? Wie können wir dafür sorgen, dass die Aufmerksamkeit der Mitglieder auf den Herrn gerichtet wird und nicht auf einen Menschen?
Elder Hales, ich glaube, wir müssen erkennen, worum es in unserem Dienst geht. Im Handbuch steht eindeutig, dass unser Dienst darin besteht, den Menschen zu helfen, wahre Nachfolger Jesu Christi zu werden. Wenn wir begreifen, worum es in unserem Dienst geht und wir ihn wirklich leisten, sind wir entsprechend eingestellt.
Bei einem Jugendlichen geht das manchmal nicht so schnell. Manchmal dauert es eine ganze Weile. Manchmal müssen sich mehrere Personen um ihn bemühen, ehe man ihn erreicht. Es kommt auf die gemeinsamen Anstrengungen an und darauf, wie Sie gesagt haben, dass man nie aufgibt.
In diesem Fall hat es 6 Monate gedauert. Er sagte, vor 6 Monaten habe er sich nicht so verhalten, wie es sein sollte. Es zog sich also eine ganze Weile hin, auch wenn das im Beispiel alles sehr gerafft berichtet wurde.
Der Bischof hat ja erzählt, dass es sehr schwierig war, den Jungen überhaupt zu erreichen. Wir wissen also, wie das vonstatten gegangen ist. Aber um auf das zurückzukommen, was Sie gesagt haben, entscheidend war, dass der Bischof nicht aufgegeben hat.
Ja, niemals aufgeben.
Ganz genau.
Ja, ich glaube, darum geht es letztlich. Niemals aufgehen.
Und manchmal erkennt der Betreffende dabei, so wie ich das sehe, dass der Bischof nie aufgegeben hat. Josh sagte, dass er sich schließlich gedrängt fühlte, mit dem Bischof zu sprechen. Das hat ihm wirklich geholfen.
Wissen Sie, das stimmt wirklich. Und man weiß ja nie, ob die junge Dame oder der junge Mann, zu dessen Rettung man beigetragen hat, Jahre später vielleicht derjenige ist, der die eigenen Kinder entscheidend beeinflusst.
Ganz genau. Ist das nicht erstaunlich? Ich möchte Ihnen nun noch für Ihren Dienst danken. Abschließend möchte ich allen, die heute zugeschaut haben, diese kurzen Filmbeiträge und Ausschnitte ans Herz legen. Sie werden bald ins Internet gestellt. Und wenn Sie genauso handeln, wie es Ihnen heute gezeigt wurde, wenn Sie darüber sprechen und es erörtern, wenn Sie es dem Herrn vorlegen und sich von seinem Geist leiten lassen, dann werden Sie geführt und geleitet werden, wie Sie anderen helfen und ihnen Kraft geben können und wie Sie das erreichen können, was Sie in den Berufungen, die Ihnen übertragen wurden, bewerkstelligen müssen. Zum Schluss möchte ich Zeugnis geben, dass Gott lebt und dass Jesus der Messias ist. Sein wiederhergestelltes Evangelium ist vorhanden, damit wir hier das irdische Leben durchlaufen und so leben können, dass wir in die Gegenwart des himmlischen Vaters zurückkehren können. Ich hoffe, dass wir, wenn wir unsere Berufung und den Dienst, den wir leisten können, betrachten, unseren Heiland vor Augen haben, der sein Leben damit zugebracht hat, für andere da zu sein und sie zu segnen, zu erbauen und zu stärken. Er ist ein Beispiel für das Gute. Und ich bete darum, dass wir es ihm gleich tun können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren and sisters.
Danke, Brüder und Schwestern. Wir sind dankbar für Ihre Botschaften. Nach meinen Schlussbemerkungen singen wir das Lied O Fülle des Heiles, Nummer 3 im deutschen Gesangbuch. Schwester Julie Jackson aus dem Pfarr Midland in Roy in Utah spricht danach das Schlussgebet. Damit ist diese Versammlung dann beendet. Wenn wir zusammenfassen sollten, was wir uns von den neuen Handbüchern und diesen weltweiten Führerschaftsschulungen erhoffen, würden wohl diese Punkte genannt werden. Wir halten uns bei allem, was wir tun, an die Lehren des Herrn Jesus Christus. Unser Ziel ist es, den Glauben jedes Einzelnen an Gott, seinen Sohn Jesus Christus und an sein Evangelium, wie es in diesen letzten Tagen wiederhergestellt worden ist, zu mehren. Die Familie ist die wichtigste Einheit in der Gesellschaft, in diesem Leben und im künftigen. Unser Ziel ist es, die Familie zu stärken und jeder Familie auf dem Weg zu den erhöhten heiligen Handlungen und Bündnissen des heiligen Tempels voranzuhelfen. Indem Sie sich für das ewige Leben bereit machen, machen Sie sich für Gottes allergrößte Gabe bereit. Diese Familien können für immer vereint sein. Bischöfe, wir hoffen, dass Sie mehr delegieren werden. Beziehen Sie Ihre Ratgeber, die Mitglieder des Gemeinderats, die Führungsbeamten des Priestertums und der Hilfsorganisation und andere, so wie sie inspiriert werden, mit ein. Wir hoffen, dass der Gemeinderat alles aus sich herausholt, was Gott vorgesehen hat. Bei dieser Übertragung haben wir kurze Filmbeiträge mit Beispielen gesehen, wie Führungsbeamte aus aller Welt ihre Berufung in der Gemeinde erfüllen. In den nächsten Monaten werden diese Filme und weitere Hilfsmittel als Teil einer Schulungsbibliothek für Führungsbeamte abrufbar sein. Zu dieser Bibliothek gelangen Sie im Internet unter lds.org in der Rubrik Serving in the Church, also Dienst in der Kirche, oder über die Gebietswebsite, falls Ihre Gebietspräsidentschaft eine solche eingerichtet hat. Dieses Material wird anfangs in 11 Sprachen übersetzt. Es soll den örtlichen Führungsbeamten helfen, die Richtlinien und Grundsätze aus dem Handbuch zu lernen, zu vermitteln und anzuwenden. Wir hoffen, dass alles etwas einfacher wird, damit die Zeit und die Mittel der Mitglieder der Kirche effektiver beansprucht werden. Wenn wir uns darauf konzentrieren, Familien durch die heiligen Handlungen und Bündnisse des Tempels zu stärken, wird dies zu einem konkreten Ziel für unsere Mitglieder. Helfen Sie ihnen, ein Zeugnis und den innigen Wunsch zu entwickeln, Gott und unsere Mitmenschen, also unsere Brüder und Schwestern, zu lieben und ihnen zu dienen. Wir hoffen, dass die segnende Macht des Priestertums in jedes Zuhause und jede Familie in der Kirche gelangt. Wir hoffen, dass diejenigen, die die Vollmacht des Priestertums tragen, wachsen, wenn sie sie ausüben, so dass sie diese Vollmacht mit der Macht und dem Mitgefühl einsetzen, die der Herr vorgesehen hat. Der Herr hofft, dass jedermann im Namen Gottes des Herrn, ja, des Erretters der Welt, sprechen könne. Wir hoffen, dass jeder von uns die Hingabe an den Herrn spürt, die Mormon mit diesen Worten zum Ausdruck brachte: Siehe, ich bin ein Jünger Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Ich bin von ihm berufen worden, sein Wort unter seinem Volk zu verkünden, damit sie immerwährendes Leben haben können. Ende des Zitats. Das ist es, was wir uns letztlich für einen jeden von Ihnen erhoffen, unseren geliebten Mitstreitern in diesem heiligen Werk. Ich schließe mich allen an, die heute zu uns gesprochen haben. Gott lebt. Jesus ist der Messias und dies ist seine Kirche. Präsident Thomas S. Monson ist heute der präsidierende Apostel und Prophet des Herrn. Das bezeugen wir. Wir haben sie lieb und wir segnen sie. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Unser lieber Vater im Himmel, Vater, wir sind so dankbar, dass wir heute an dieser Übertragung teilnehmen konnten. Wir danken dir, Vater, für die heutigen Sprecher, für das Licht und die Erkenntnis, mit der wir gesegnet worden sind. Und wir danken dir so sehr, Vater, für unsere Berufung und dass wir dadurch dir und anderen dienen können. Wir bitten dich, Vater, um Führung und Leitung, dass wir uns eingehend mit dem Handbuch befassen können und unsere Pflichten und Aufgaben besser begreifen. Wir danken dir nochmals für deine Liebe, deine Segnungen und für deinen Geist, den wir hier verspürt haben. Wir sagen das im Namen Jesu Christi. Amen.